Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Hallo? Ich rede nicht von Toleranz, weil Toleranz ist was Furchtbares. Da bleibst du nämlich auf deinem Level und sagst, ich bin eigentlich der Richtige, aber naja, das andere lasse ich mal auch zu.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Goethe hat mal gesagt, Toleranz findet er nicht toll. Es geht um Verständnis. Und wenn du nicht zuhörst und nicht Verständnis für jemand anderen hast, bist du immer noch weit entfernt von dem, was immer als die neue gefeierte Einheit gefeiert wird.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
So. Es läuft, Reinhard.
Na, ist doch gut, wunderbar. Schauen wir mal.
Kann man machen.
Alles klar.
Das ist Reinhard Kunert. Er ist Autor, Regisseur, Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher. Random House bezeichnete ihn jüngst als die Stimme von George R.R. Martin, wobei Reinhard noch nicht ein Wort von ihm synchronisiert, wohl aber seine Bücher eingelesen hat. Allen voran die großartige Fantasy-Reihe Das Lied von Eis und Feuer, auch bekannt als Game of Thrones. Für diese Arbeit wurde er auch kürzlich von Audible mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Ebenso ist er der gesetzte Erzähler für die historischen Romane aus der Feder von Ulf Schiewe, wie etwa die Normannensaga. Die Liste seiner Synchronrollen ist lang. Regelmäßig synchronisiert er David Strathern, Peter Coyote, André Dussolier oder William H. Macy. Neben seinen zahlreichen, teilweise auch selbst inszenierten Theaterstücken, schreibt er heute auch in Prosaform, wie etwa den Roman Abgang ist allerwärts oder das Kinderbuch Fionas Feen. Regelmäßig tritt er auch mit eigenen Texten und Liedern auf. Denn der, wie seine Frau gern scherzhaft sagt, mit seinem Beruf verheiratete Reinhard, ist auch ein Freund der satirischen Verse, getreu seiner Vorbilder Heine, Tucholsky und Kästner. Also, auf geht's.
So, stell mal eine Frage. Ich meine, wir müssen irgendwie einen Einstieg finden. Ne?
Trink doch erstmal ein Stückchen.
Ja, so.
Lieber Reinhard, es ist schön, dass du hier bist.
Ja, danke, Elias.
Herzlich willkommen.
Ja.
Du bist der Erste, der, mit dem ich quasi bei Tageslicht nachmittags um 3 hier ein Gespräch führe. Ist auch schön.
Ja, ist doch wunderbar. Da sieht man mehr, mit wem man spricht. Nein, das ist Quatsch.
Genau, und deswegen auch kein Alkohol. Das passt ja dann auch nicht um 3
nee,
Uhr.
Nee. Also das würde bei mir um 20 Uhr auch kein Alkohol geben. Also
nicht
das,
mehr, ne? Also ab und zu hast du doch mal Rotwein getrunken, dachte ich
schon. Ja, aber oder? Ganz selten mal. Also ganz selten. Ich jetzt gar nicht mehr. Also nee, das mache ich jetzt schon gar nicht mehr. Schon ein paar Jahre nicht mehr. Also ab und zu mal vielleicht ein Glas Prosecco oder sowas. Weißt du, das ist eigentlich das Einzige, was ich noch mache. Ansonsten nicht mehr. So hart, ich habe zum Beispiel eine Flasche, so wunderbaren, weißt du, aus Irland mitgebracht. So einen wunderbaren Single Malt. Und der ist 16 Jahre alt und den habe ich vor, ich glaube, knapp 2 Jahren in Irland gekauft. Da stehen immer noch 3/4 in der Flasche da.
Also, okay.
Weil ich kann, wenn ich Whisky trinke, wenn andere Leute Schlaftabletten nehmen, ich brauche nur einen Whisky zu trinken, penne ich sofort ein. Ja. Und
dann dein persönliches Baldrian aus
so Irland. Wahrscheinlich, ja, so ungefähr, ja. Nein, also das... muss nicht sein. Du, ich vermisse auch nicht. Also nun, ja, ist doch, habe ich das Glück, meine Frau trinkt ja gar keinen Alkohol auch, die trinkt auch keinen Kaffee. Also nee, das ist schon ganz.
Das war schon auch eine bewusste Entscheidung, ja?
Ja. Ich bin nie so, also wenn ich überlege, so bei meinem Studium, wenn meine Kommilitonen irgendwie abends, sagen wir mal, durch die Häuser gezogen und sind, und ich bin dann eigentlich, habe ich meist gesagt, nee, ich habe keine Lust. Also. Gut, ich weiß, am Theater hast du natürlich auch gesessen in einer Kantine oder sowas. In Weimar im Nationaltheater gab es nur die Kantine oder dann gab es den Theaterclub, da hast du dann bis nachts gesessen. Aber ansonsten nicht so sehr viel. Also so Kollegen, die dann immer unter Alkohol oder unter Strom standen, sowas gab es bei mir nicht. Hätte ich nie machen können, weißt du? Dann hätte ich das auch nicht durchgehalten. Weil du hast ja dann Proben gehabt, Vorstellungen und dann bin ich oft noch schon damals nach Berlin gefahren, von Weimar aus zum Synchron, weißt du, und so alles. Das hättest du gar nicht durchgehalten.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch sehr umtriebig gewesen, hast ja auch eine Menge schon getan und gemacht.
Ja, das ist richtig, ja.
Das ist richtig.
Also zum Beispiel mit Was das Synchronisieren von Filmen anlangt, das ist jetzt 51 Jahre her, dass ich angefangen habe. Und Wahnsinn. Seit dieser Zeit bin ich auch mit dem Theater verbandelt. Erst als Schauspieler, dann als Regieassistent und dann habe ich später Regie geführt und vor allen Dingen habe ich natürlich fürs Theater geschrieben. Ne? Und das mache ich heute noch. Und letzte Premiere war 2015 im Oktober am Staatstheater Meiningen von einem Stück von mir. Aber insgesamt sind es 12 Stücke, die inzwischen aufgeführt worden sind. Ne? Also das heißt, auf die eine oder andere Weise bin ich immer mit dem Theater verbandelt gewesen. Und auch synchron mache ich, wie gesagt, seit dieser Zeit ganz lange. Das habe ich in der DDR gemacht und das habe ich nach meinem Weggang dann hier weitergemacht. Auch
Und jetzt kommst du gerade auch frisch aus dem Studio und du hast schon gesagt, du darfst eigentlich gar nicht so viel darüber reden, aber
ja. Also ein bisschen sagen, ich das, weil das der Autor ist, den ich sehr mag und weil es wirklich einer der wirklich tollen Fantasy-Autoren ist, ist George R. R. Martin, allen Leuten bekannt durch Game of Thrones. Ja. Aber inzwischen ist es so, dass ich alles, was George R. R. Martin jemals geschrieben hat und ins Deutsche übersetzt worden ist, als Hörbuch lese. Mhm. Bei Random House heißt
quasi
das
quasi die Feststimme von so George R. R. Martin.
Ja, der Random House hat geschrieben, Reinhard Kunert ist die Stimme von George R. R. Martin, wo ich dachte, so ganz stimmt das ja nicht. Also ich habe noch nicht einen einzigen Satz Deutsch gesprochen, den Martin Englisch gesprochen hat. Einfach nur, wie auch immer, das soll alles sein. Aber das ist so eine Art, das hängt zusammen mit Game of Thrones und das ist schon wieder eine Herausforderung, ne? Wegen der ganzen Namen.
Ja, ich würde schon.
Ja, also das ist schon, muss man schon, also Gott sei Dank erinnere ich mich an Aussprachen von Namen, die ich vor 8, 9 oder 10 Jahren ausgesprochen habe, wie die ausgesprochen wurden.
Ich weiß, aber ihr habt ja auch eine riesen Liste angelegt im Laufe der Jahre.
Also das
da hat der Tontechniker und die leitende Regie eine Menge auch zu tun.
Oh ja. Und ich muss jetzt hier
das immer abzugleichen.
Hut, die Lisa, mit der ich aufnehme, die muss also jedes Mal, die hat ja schon jetzt wieder wahnsinnig viele Namen, also wo sie alles immer, und das ist ja auch so, ich kann ja darauf warten, als ich damals dann rückübersetzt habe, vieles aus dem Deutschen wieder ins Englische, da kam dann irgendein Hörer, sagte dann, ja, aber die Lady sowieso, die war 800 Seiten nicht vorgekommen, warum heißt sie denn jetzt so und nicht wieder so, dachte ich, nur lieber Himmel, ja, gut, aber das soll dann sein und dann sage ich immer, I hand it over to the universe, also alles ist gut.
Weißt total, du, aber vielleicht müssen wir da nochmal ganz kurz einsteigen, weil du hast das gerade in so einem Nebensatz erwähnt, also du hast ja mit dem Lied und Eis und Feuer, das Lied von Eis und Feuer angefangen, bevor diese Serie Game of Thrones überhaupt gestartet war. Und dann dieser Boom kam quasi und es dann weiterging und es gab dann eine neue Übersetzung. Also beziehungsweise als die Bücher weitergeschrieben wurden, hat der Übersetzer gewechselt. Und der hat angefangen, relativ viele Namen anders zu übersetzen, beziehungsweise wirklich ins Deutsche zu übertragen. Ja. Also Greyhorn war dann der Grauwurm, was war's?
Nein, der Greyjoy ist dann Graufreud.
Graufreud, so als Beispiel.
Ja.
Und das heißt, das war ja, kam dann der Aufschrei in der Community vorher oder hast du von dir aus von vornherein gesagt, weil du hast dann die neue Übersetzung bekommen und es war dann klar, das kann man ja nicht machen. Also wir haben jetzt über 3 oder über 5 Bücher schon quasi die Namen etabliert.
Wir haben 16 Bücher waren bereits.
Ja, okay, so. In dieser deutschen
Einteilung. Das hat aber auch der Verlag gewechselt, wenn ich richtig informiert bin. Okay. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das bemerkt und da war ich sehr froh. Die Leute von Audible haben sofort gesagt, nee, sofort, das können wir nicht machen. Wenn wir plötzlich alle Namen, die Hörer über 16 Bände Englisch gehört haben, plötzlich Deutsch werden. Ja. Ich habe dann immer als Witz gesagt, ich meine, ich kann auch nicht Tom Sawyers Abenteuer lesen und auf den letzten 50 Seiten heißen ja plötzlich Thomas Segeberger. Also das geht nicht. Also,
Segeberger ist schön.
Da habe ich das dann rückübersetzt.
Genau, das hast du Audible angeboten und das hast du dir aber auch bezahlen lassen, weil das ja schon eine Menge Arbeit
war. Ja, das war eine Menge Arbeit. Naja, klar. Das war aber richtig gut und wir sind gut damit gefahren. Ich weiß, dass es danach eine Flut von E-Mails gab, in denen sich die Hörer bedankt haben, dass wir bei den englischen Namen geblieben
sind. Genau, weil die deutsche Buchfassung ist natürlich mit den deutschen Namen entschieden. Und die Serie wurde ja auch deutsch synchronisiert mit angelehnt an die Buchübersetzung.
Ich meine, ich verstehe das. Ich verstehe es eigentlich nicht, aber ich weiß jetzt? Nicht, aus welchem, naja, also ich weiß nicht, aus welchem Grund.
Achso, der Übersetzer mal, sich nicht orientiert hat an dem, ja, was vorgegeben wurde.
Finde, also beim Fernsehen ist das natürlich, ich sage immer wieder, weißt du, wenn der Robb Stark sich auf die Karte beugt, da am Anfang jeder Folge, ja, und da steht King's Landing und dann heißt es, wir wandern nach Königsmund, dann es erhält sich mir nicht, warum man aus King's Landing Königsmund machen muss. Jetzt habe ich sogar gemerkt, durch das, was wir jetzt lesen, dass dieses King's Landing natürlich auch sinnfällig ist, weil das der Ort war, an dem der erste wirkliche König das erste Mal an Land gegangen, ja, ist als König. Ja. Und dann weiß ich nicht, warum da plötzlich, der hat ja nicht den Mund aufgemacht, als er da an Land ging, sondern ja, der ist da gelandet. Ne? So, naja, wie gesagt, nee, das dazu. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur eine Strecke und ich habe gerade einen sehr schönen Roman von Ulf Schiebe gelesen.
Genau, ihr seid ja auch sehr eng verbandelt und befreundet mittlerweile.
Ja, der hat mir gerade gestern wieder eine Mail geschickt und ist ganz begeistert und das Buch rangiert auf Platz 1 und ja, das sind so ganz, sind so Passagen auf Berlinerisch und das wäre wohl sehr gut angekommen, okay, weil ich bin ja Berliner, ne?
Ja.
Also daher dann. Und dann habe ich einfach mal so, verstehst du, also dann sagt das
viele Leute natürlich,
ja, das ist so, wo die Leute mal neulich, als wir verreist waren, sagten sie, wo kommen Sie denn her? Aus Berlin. Ach, das hört man aber gar nicht. Naja, sage ich, naja, das muss man ja auch nicht hören. Wir haben zu Hause, in meinem Elternhaus wurde in Hochdeutsch gesprochen.
Ja, also, war das so, ja?
Ja, ja, naja, also das ist, naja, also das dazu.
Ne? Okay, aber jetzt, das heißt, du liest gerade wieder George
R. R. Martin, ja.
Und es geht schon um die Welt, aber etwas anderes.
Ja, ja, ja.
Es ist früher, das darf man sagen, ne? Ich glaube, da steht das auch schon alles im
Internet. Ja, ja, das ist früher, ja. Ja, ja.
Genau,
es
spielt ja, quasi vor der Hauptzeit.
Ja, und es ist auch schon der zweite Band angekündigt. Im Netz jedenfalls. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, das kann man sagen. Ansonsten darf ich nichts sagen und das will ich auch nicht, weil das würde man ja dann den Hörern irgendwie die Freude nehmen, weißt du, die Spannung nehmen. Das würde ich nicht machen, nein, auf keinen Fall.
Ja. Ja. Aber wenn wir jetzt nochmal, ich erinnere mich, als wir über das Gespräch, das wir jetzt führen, gesprochen haben, dass wir das machen wollen, kamst du mir noch entgegen und sagtest, ja, du hast jetzt auch mal reingehört und du hast mal in die Folge mit Detlef Bischoff reingehört. Und da war natürlich meine Frage so, ob du Parallelen gesehen hast, weil ihr habt ja ein Stück, ihr seid 7, 8 Jahre auseinander, glaube ich.
Ja, aber, kann sein, ich weiß gar nicht, wie alt Detlef ist, ja, ja.
Ja, aber ob du da für dich Parallelen entdeckt hast von der Seite, was er erzählt hat, weil ihr seid schon auch anders aufgewachsen, hatte ich jetzt den Eindruck, oder?
Ja, naja, du meinst jetzt mit der Sozialisierung, ja, mit der Sozialisierung.
Ja.
Das ist richtig, ja, na klar, und das zeigt sich auch immer wieder deutlich, das ist ja auch eines der Grundprobleme, die wir haben jetzt in unserem Land, weißt du? Weil ein großer Teil der Leute, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind, über 28 Jahre eine andere Sozialisierung, eigentlich 40 Jahre eine andere Sozialisierung erlebt haben als die Westdeutschen. Ne? Und du bist einfach mit anderen Prämissen groß geworden und das zeigt sich jetzt. Und andere Dinge waren da gefragt, beziehungsweise eher nicht gefragt, weil nichts war so suspekt in der DDR, als wenn du irgendeinen Individualismus ausgelebt hast. Also ja, das Kollektiv war das, was propagiert wurde und was im Grunde gewünscht war. Ne? Mhm. Also ich erinnere mich nur, dass als ich fertig war mit der Theaterschule dann und mir wurden dann zwei Theater empfohlen, in Anführungsstrichen, an die ich gehen sollte. Und ich gesagt habe, ich gehe an keines dieser beiden. Und dann sagten sie, na, und dann sage ich, nein, ich gehe jetzt an ein anderes Theater. Und ja,
die wollten dich auch? Oder
ja, da bin ich hingefahren und habe, bei den anderen hätte ich nur hinten guten Tag sagen müssen, dann wäre ich engagiert worden. Und da musste ich aber vorsprechen. Das war dann später nachher in Magdeburg am Theater. Und die haben mich genommen. Und dann weiß ich nur, waren sie ziemlich angepisst, dass ich gesagt habe, ich habe aber jetzt ein Theater gefunden, wo ich jetzt engagiert bin, das nicht ihren Empfehlungen entspricht und so. Mhm. Gut, das nur als Beispiel, ne? Dass das immer nicht so gerne gesehen wurde, dass du irgendwas gemacht hast, was außerhalb des Rahmens war.
Ja. Aber ich würde gerne noch weiter zurück, weil du hast, also wenn ich jetzt bei Wikipedia oder so gelesen habe, ganz normal Abitur gemacht, du hast aber auch eine Industriekaufmannslehre.
Naja, das habe ich gemacht.
Lehre gemacht.
Ja, das war ein Nolens-Volens, wie es so schön heißt im Lateinischen, ob ich wollte oder nicht. Ich war froh, dass ich das machen konnte, weil ich bin ja vor dem Mauerbau in West-Berlin aufs Gymnasium gegangen. Das ging wegen des Vier-Mächte-Status. Man wohnte in Ost-Berlin und konnte in West-Berlin aufs Gymnasium gehen.
Okay.
Und dann wurde die Mauer gebaut und dann war Ende der Fahnenstange. Ne? Und dann habe ich ganz schnell irgendwo was finden müssen, weil sonst wurden die Leute karrenweise irgendwie in die schwarze Pumpe verbracht, um dort in der Braunkohle zu arbeiten. Ne? Also so als zwangsverpflichtet. Ja, und dann hat die GASAG und die BEWAG in Ostberlin, die haben dann so zusätzliche Lehrstellen eingerichtet. Und da bin ich dann Industriekaufmann geworden.
Mhm. Und, aber da hast du einfach nur die Ausbildung gemacht und danach
Ausbildung, sofort nichts zum, mehr, gar nichts. Und ich habe parallel habe ich dann noch mein Abitur gemacht in Ostberlin noch.
Okay.
Und dann habe ich mich kurz danach, nachdem ich fertig war, ich habe dann irgendwann gedacht, die boten mir dann an, ob ich nicht irgendwie ein Ökonomiestudium, und da habe ich gedacht, die Anzüge der Leute sind grau, die Gesichter sind grau und die Ansichten sind grau. Das kann ich nicht. Also, und dann habe ich mich beworben, wie das ja immer so war, was man eigentlich nicht durfte offiziell, an allen drei Schulen, die es damals gab in der DDR, nämlich die Filmhochschule, die Schauspielschule Berlin und die Theaterhochschule Leipzig. Und dann nach verschiedenen Prüfungen, entweder bestanden oder nicht bestanden, also hin und her, bin ich dann an der Theaterhochschule Leipzig gelandet. Ne?
Ja.
Da habe ich dann noch studiert und.
Aber wann war dir das klar, dass du das eigentlich das willst? Also, ich meine,
Das war relativ früh.
Also gab es Anreize früher schon, also zum Theater? Oder kommst du aus einer Künstlerfamilie?
Überhaupt nicht, nein.
Und hattest du den Background von deinen Eltern? Oder also überhaupt waren sie nicht. Befürworter, dass du das machst?
Ja, mein Vater fand es gar nicht so toll. Meine Mutter fand es ganz gut. Also, mein Vater dachte immer, warum kannst du nicht einen anständigen Beruf ergreifen? Also.
Ja.
Aber als ich dann nachher natürlich auf der Bühne war, auf der Großen, dann sind sie in Tränen ausgebrochen, ne? Weil ich spielte den Tybalt in Romeo und Julia und der wird ja erstochen von Romeo. Und als ich dann doch lebendig aus dem Bühnenausgang rauskam, waren sie also hoch beglückt. Ja, sie waren von einer wunderbaren Naivität auch da.
Okay.
Nein, aber das gar nicht. Ich habe allerdings relativ früh... Ich habe dann schon an der Industriekaufleute Berufsschule habe ich mit einer Mitschülerin haben wir dann schon gespielt, Der Bär und ein Heiratsantrag. Dann hatte ich mit 15 Jahren mein erstes Theaterstück geschrieben, eine graue Siehe Schmonzette, aber
wirklich?
Sie ist allerdings aufgeführt worden. Da waren wir sogar mit einer Vorstellung im Theater im dritten Stock der Volksbühne. Das war 1963 oder sowas, ja. Da spielte ich die Hauptrolle mit, den Bösewicht, und da war das schon klar irgendwie, dass ich da in die Richtung gehen will. Ne?
Okay.
Und dann war das schon irgendwie, in Weimar war das schon sehr gut, da war ich dann auch Regieassistent bei einem sehr, sehr berühmten Regisseur damals, Fritz Benewitz, der viel international auch inszeniert hat, und von dem habe ich so das Regiehandwerk mitgelernt, weil später habe ich ja dann nur noch Regie geführt und bin nicht mehr so. Letzte war dann an der Tribüne.
Du meinst später in der DDR noch jetzt?
Später in der DDR, aber auch dann in West-Berlin nachher, ne?
Also okay.
Nachdem ich weggegangen war. Da habe ich kaum noch was gemacht. Ich habe dann nur noch inszeniert, also im Inland ein bisschen und auch im Ausland, ne? In Irland, in Luxemburg und in Australien. Also da. Ja. Nee, das war schon ganz schön alles, wie das so abgelaufen ist. Ich habe dann auch sehr früh auch immer noch mehr fürs Theater geschrieben, weil ich immer dachte, ach Mensch, toll. Die polnische Dramatik war so immer mein Vorbild. Mrożek, Różewicz und so. Das war in der DDR nicht so sehr gemocht, weil es wurden keine Stücke von Mrożek gespielt oder so. Ne? Das gab es nicht, weil das war sehr grotesk und so. Nee, aber...
Aber was dich bewogen hat, du hattest quasi sowas wie ein unausgesprochenes Berufsverbot, was dich dann...
Ja, na, also, das, also, ja, ja, ja.
Was dich dann
ist das, der Name fiel zwar nie, aber...
Das wurde dir schwer gemacht, sagen wir mal so.
Naja, oder? Schwer gemacht, ja, das ist vornehm ausgedrückt. Aber wenn dann das so weit ist, dass im Grunde Verträge, die mit mir geschlossen wurden von einem Theater, dann gebrochen wurden, indem sie einfach kurz vor der Premiere die Proben abgebrochen haben, weil eine Kommission drin war, die gesagt hat, das ist antikommunistisch oder und sowas.
Okay.
Und dann.
Also schon begründet auch, ja? Pseudo.
Ja, natürlich, klar. Ja. Die wussten immer, die Studentenbühne Rostock hat von mir was angefangen. Und da hieß es dann, dass es oben unten Ideologie und das würde nicht stattfinden und so. Das war eine ganz interessante Sache. Die ist dann übrigens später am Staatstheater Schwerin uraufgeführt worden. Das gab es in der DDR, waren es auch so seltsame Sachen. Es war oft vorauseilender Gehorsam von bestimmten Leuten. Nicht? Das war nicht immer nur, wie immer wieder
sagen. Von oben, sondern eher.
War das auch, das war, natürlich gab es eine Zensur, das ist klar. Du glaubst gar nicht, wie viele Unterschriften und Genehmigungen man brauchte, um ein Stück auf die Bühne zu bringen. Mhm. Ein Freund von mir später, der, mit dem ich sehr befreundet war, einer der Direktoren der Schaubühne, der Klaus Weifenbach, sagte zu mir, du, dann hätten wir nicht Theater machen können, wenn du mindestens fünf Genehmigungen brauchtest, um von verschiedenen Institutionen, damit überhaupt ein Stück auf die Bühne kam. Mhm. So. Aber daran gewöhnst du dich irgendwann. Du lebst dann mit den Dingen, weißt du? Genauso wie du dann auch damit lebst, dass du immer unter Beobachtung stehst. Das Schlimmste für ein autoritäres System ist, dass du die Angst verweigerst. Damit kommen sie nicht klar. Ne?
Das heißt, du hattest auch eigentlich keine Angst? Also nee. Auch um dein Leben nicht? Oder?
Nein, um mein Leben nicht. Nein, ich wusste auch immer, irgendwie war das unausgesprochen, da ich ja Mitglied des Schriftstellerverbandes war und so. Da hätten sie sich das dreimal überlegt, ob sie mich in die Klappmühle, also ins Gefängnis stecken. Das habe ich eigentlich immer, damit wusste ich, du, sicher warst du nie, aber das ist ja auch nicht der Hauptgrund gewesen. Das Schlimme ist natürlich, wenn sie dir eigentlich auf die verschiedenste Art und Weise klar machen, dass sie dich nicht mehr wollen mit dem, was du schreibst. Ne? Und deswegen habe ich mir da entschlossen, wegzugehen. Ne?
Und du bist dann auch erstmal nach West-Berlin, oder?
Ich bin nach West-Berlin, ja.
Und sag mal, wie war das bei dir? Hast du, also in Anführungsstrichen, sofort wieder in Lohn und Brot gefunden? Weil ich kenne jetzt die Geschichte von David und seinem Papa bei der Familie Nathan. Die wussten, dass in der Zeit natürlich schon viele Kollegen rüber gemacht haben, in Anführungsstrichen.
Ja, ja.
Und das heißt, die ganze Synchronbranche in West-Berlin war schon quasi, untersetzt ist gemein, aber du weißt, was ich meine. Da waren schon sehr viele fähige, tolle Kollegen, die alle so, ach, da bist du ja, komm, hier hast du Arbeit. Also so sofort rein.
Es gibt ja, da ich zwei Hauptstrecken habe in meinem Leben. Einmal die als Schriftsteller, also Stückeschreiber und so, und aber auch jetzt neuerdings als Prosa-Schriftsteller und sowas. Für Funk und Fernsehen habe ich ja auch geschrieben. Das ist die eine Strecke. Und die andere Strecke ist die als Schauspieler gewesen, nämlich als Synchron und so, ne, als Synchronschauspieler. Ja. Da war das so, als ich dann nach West-Berlin kam, da war zum Beispiel Jürgen Kluckert, den ich fragte, sagte er da, du, ich werde dich dann schon annoncieren da bei bestimmten Firmen und so, ne? Und das hat er dann auch gemacht. Nur da habe ich schon die erste Erfahrung gemacht, dass das alles gar nicht so nett war. Denn ein Produktionsleiter einer Synchronfirma, als ich sagte, naja, ich habe in der DDR im Grunde die Höchstgage für Synchron. Ne? Und also bei den großen russischen Verfilmungen, so habe ich immer gesprochen, also Lermontov und Tolstoi und so, also diese ganzen großen Sachen. Ne?
Okay.
Und dann sagte der, ja, das sagen ja alle, wenn sie hierher kommen, sie machen erstmal Menge Masse und so, nicht? Und dann standst du plötzlich bei Menge Masse hinten da. Ne? Und
das zieht sich, glaube ich, durch alle Berufsstränge, das Gefühl, weil es wurden ja ganz viele Sachen auch nicht anerkannt. Ne? Ja, also ich kenne viele Schicksale, Lehrer oder so, und sollten dann nochmal studieren und so. Alle, die daherkommen, mussten quasi nochmal durch Lehrjahre durch oder sowas.
Also richtig, einmal das. Und dann war, ich werde nie vergessen, als es darum ging, also so irgendwelche Ansprüche später für Pension oder was zu haben. Mhm. Und sie sagten, ja, Ihre Theaterschule, das erkennen wir an, da haben Sie auch Diplom und so alles. Das andere, das nicht. Ich sage, was? Nein, das Literaturinstitut erkennen wir nicht an. Ich sage, Entschuldigung, ich habe da 3 Jahre studiert, ich habe ein Examen, ich habe ein Staatsexamen. Es ist ein A-Degree, wenn man im Englischen sagt immer. Ja, sowas Vergleichbares gibt es in der Bundesrepublik nicht. Und da war ich an Faust 2 erinnert, wo dann der Mephisto zu dem Erzbischof sagt, was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht, was ihr nicht kennt, das gibt es nicht. Ne? Also so,
was der Bauer nicht
kennt, ist er nicht. Also, und das war natürlich dann eine ziemliche, wo ich dachte, hallo, Leute. Ne? Ich weiß, nach dem Mauerfall ist das vielen Leuten ja so gegangen. Ne? Nach dem Motto, naja, sie haben das, weißt du, als ob du sagst, ja, sie haben das doofen Abitur gemacht, jetzt machen sie mal das Richtige oder sowas. Mhm. Weißt du, so. Naja, gut. Aber schon das ist
arrogant, oder?
Ja, natürlich. Das war so eine Haltung. Und ich kann immer wieder nur sagen, wenn jetzt so von oben herab so mit dieser Hybris immer gesagt wird, naja, diese ganzen doofen Sachsen, alles wird ja mal, sag ich mal, hallo? Ich rede nicht von Toleranz, weil Toleranz ist was Furchtbares. Da bleibst du nämlich auf deinem Level und sagst, ich bin eigentlich der Richtige, aber naja, das andere lasse ich mal auch zu. Das ist verkehrt. Goethe hat mal gesagt, Toleranz findet er nicht toll. Es geht um Verständnis. Und wenn du nicht zuhörst und nicht Verständnis für jemand anderen hast, bist du immer noch weit entfernt von dem, was immer als die neu gefeierte Einheit gefeiert wird. Solange sich das nicht ändert, wird es auch, ich habe das Gefühl, das driftet eher mehr auseinander jetzt in den letzten Jahren. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Du sagst ja dann mit dem hier ankommen, ja, beim Synchron ging es dann natürlich, das muss ich wieder sagen, die Kollegen, Regisseure, die da waren, ne? Da gab es dann einen Regisseur, da war ich das erste Mal bei dem und der kam hinten aus der Regiekabine raus und sagte gleich, entschuldigen Sie, Sie machen doch sonst nicht Menge Masse. Nee, sag ich, ich habe das und das. Wie heißen Sie? Gut, das nächste Mal sind Sie bei mir mit einer Rolle besetzt. Und dann dauerte das nur vielleicht ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, dann war ich, sagen wir mal, wieder drin. Wobei auch da noch immer versucht wurde, dich zu bescheißen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und dann haben sie ganz empfindlich reagiert, wenn du dir das nicht gefallen lassen hast und so. Und na, aber dann, wie gesagt, das hat sich sehr, sehr, sehr positiv entwickelt dann, ne? Was da meine, weil sie dann merkten, dass
doch. Da ist Substanz.
Ja.
Oder?
Ja.
Kann man ja schon nicht anders sagen.
Gut, also ich muss sagen, das war dann, aber dass die andere Strecke war ja natürlich dann ganz anders, ne? Also da hattest du das Gefühl, du warst eine Konkurrenz für die Fleischtöpfe. Und da war dann immer, eigentlich hast du immer, haben sie immer gesagt, nee, passt leider nicht in unseren Spielplan, aber nein, ach, da haben wir ja schon was und so. Und da bist du, wenn,
also
bist
beim Theater dann, oder jetzt oder
bei den Sendeanstalten
und sowas. Okay. Ne?
Also ja. Theater, die Theaterverlage haben überhaupt nicht reagiert und gar nicht geantwortet teilweise oder haben eben so eine gestanzten Antworten geschrieben, wo du immer dachtest, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ne? Also, naja, das ist ja im Grunde das, was ich auch thematisiere in meinem neuen Roman. Also du weißt ja, ich habe einen Roman geschrieben, Abgang ist allerwärts, mit dieser Hauptfigur Elias Effert. Ne?
Ja, das ist schön. Ich habe da mal die Hörprobe bei Otto immer nochmal gehört. Ja. Ich musste dich kurz schmunzeln, weil ich dachte so, wie kommst du auf Elias? Weil in den, zum Beispiel, wann du sprichst ja von den, warte mal, von welcher Zeit sprichst du, schreibst das
60er, 70er? Der erste Teil des Romans geht von Mitte 70er Jahre bis Mitte 80er
genau.
Jahre.
Genau. Und da wollte ich fragen, ist der Name da schon geläufig gewesen?
Nein, aber es gab natürlich Familien, die ganz bewusst solche Namen gewählt haben, weil sie einen christlichen Hintergrund hatten. Elias ist ja der, der den Himmelswagen steuert. Ne? Ja, und es ist auch ein Name, der dann auch im jüdischen Zuhause ist. Und
klar. So.
Also da habe ich, das habe ich schon. Und das war für mich einfach so mit Elias Effert. Ja, das war für mich, weil ich ja nun jetzt auch
Alliteration mag.
Und auch vor allen Dingen, weil ja Effort phonetisch ähnlich klingt wie Effort.
Ja, wie Effort, also, genau. Also Aufwand, der, beziehungsweise
Anstrengung.
Anstrengung betreibt. Ja, ja. Emil Emsig wäre die deutsche
Übersprechung. Ja, so ungefähr. Ja. Naja, gut, aber weißt du, so deswegen. Und der zweite Roman, der jetzt im Frühjahr zur Leipziger Buchmesse erscheint, In fremder Nähe, beschreibt eben diese fremde Nähe.
Das sind aber, so wie ich das jetzt verstanden habe, sind schon so episodische Bargespräche auch, oder?
Jetzt ist es ein richtiger fortlaufender Roman, der losgeht mit Efferts Ankunft in West-Berlin und dann endet damit, dass er sich entschließt, einen anderen Weg zu gehen. Mehr will ich noch nicht verraten.
Ja. Und wie nah ist das an dir dran? Das hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört, die Frage. Aber ist ja wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen, oder?
Nee, das ist ein alter Ego, wie man so immer schön sagt. Ne?
Ja.
Wobei viele, alle die Charaktere, die auftauchen, sind Schriftsteller veränderte Kunstfiguren. Ne? Du hast Ähnlichkeiten. Ach ja, klar. Das könnte der sein. Das haben sie mich im Dorf auch immer gefragt bei dem ersten. Ist das nicht der? Habe ich gesagt, nein.
Kann sein, dass ich mal an ihn gedacht habe, aber ja.
Ja, der hat mit dem zu tun, aber guck mal, der ist noch nicht so. Nee, da hast du natürlich recht, sagt
Bist du nach dem Buch quasi, hast du da eine Lesung gehabt oder was in der Region? Oder weil du das gerade
in dem Dorf ich war in der Nähe von, das Haus hatte ich ja in der Nähe der polnischen Grenze in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja.
Und da gibt es die letzte Autobahnabfahrt in Richtung Stettin, heißt Penkun. Und da gibt es ein Schloss, so eine Art alte Raubritterburg oder sowas. Und da habe ich gelesen und da kamen natürlich die Leute aus dem Dorf auch.
Ja.
Ne? Und haben das, insgesamt habe ich ja 34 Lesungen gehabt mit dem ersten
Roman. Und hast du da noch jemanden getroffen, von denen du von
damals kanntest? Ja, natürlich, die laden mich ja jedes Mal zum Dorffest
an. Ja, schön.
Und die leben ja noch einige auch. Ja. Und dann sehe ich immer, denke, oh ja, das ist der. Weißt
du? Dann doch.
Okay. Ja, na klar. Und die wissen das aber dann nicht. Aber da ich sie immer mit sehr großer Hochachtung behandelt habe und immer noch, ich habe ja als Vorsatz des ersten Romans steht, dieses Buch widme ich in Dankbarkeit Einwohnern eines kleinen Dorfes in Mecklenburg-Vorpommern.
Mhm.
Ne? Weil die bis zum Schluss zu mir gehalten haben, im Gegensatz zu sogenannten Freunden in Berlin, die dann die Straßenseite gewechselt haben, wirklich die Straßenseite gewechselt haben, um mir nicht mehr zu begegnen.
Krass.
Ja, okay. Ja, da war man, hatte man Angst, dass man kleiner Privilegien verlustig geht. Ja, so. Ja. Naja, wie gesagt, aber das ist gewesen, aber jetzt das andere ist schon sehr, sehr nah, weil das jetzt gerade wieder auch durch die jüngsten Ereignisse jetzt auch in Sachsen und auch anderswo zeigt, dass es noch ein weiter Weg ist, weißt du, bis man einander wirklich versteht und miteinander auskommt. Und das, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Heiner Müller hat ja gesagt, es wird noch Generationen dauern und ich kann dem nur zustimmen. Ne?
Ja. Andererseits, ja, die Trennung.
Ja.
Ab. Meinst du, das setzt sich genetisch quasi durch? Also, weil jetzt kommen ja auch wirklich Generationen nach, die das jetzt vielleicht nicht mehr so leben und empfinden. Also
du lebst ja, das heißt ja bei Karl Marx heißt es ja, dass das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein. Und solange die Leute in einem ganz bestimmten Umfeld leben, in einem sozialen Umfeld, das noch sehr dem ähnelt, das sie kannten. Also die da in der Gegend, wo ich das Haus hatte, da waren damals 155 Einwohner, jetzt sind es noch 55. Mhm. So, und das ist also etwas, wenn du das spürst, dann brach das weg. Also die waren alle bei der RPG beschäftigt, die gibt es nicht mehr. Ne? Und dann sucht jeder natürlich irgendwie klarzukommen mit der neuen Zeit. Und auf der einen Seite hast du schon recht, die jüngere Generation. Ich habe festgestellt, und das hat mir sehr gefallen, dass viele junge Leute auch aus dem Dorf dann gesagt haben, hier habe ich keine Zukunft. Und der eine ist nach Hamburg gegangen, der andere ist wohl, der lebt bei Wiesbaden und so, also jüngere Leute, nicht? Die sind alle weggegangen. Und ich sage, naja, natürlich, das ist ja eigentlich nichts Neues. Also früher sind die Leute ja auch woanders hingegangen, weil ich immer diese, weißt du, diese Gesellenwanderung oder sowas, ne?
Ja.
Und dann in dem Dorf zum Beispiel gab es immer schlesische Schnitter. Ne? Die kamen aus Schlesien immer nur zur Saison. Die sind ja auch immer umher. Die sind der Arbeit gefolgt.
Die Wanderarbeiter.
Ja. Ne? Also sie sind der Arbeit gefolgt und die Arbeit kam nicht unbedingt zu ihnen. Ne?
Mhm.
Aber ja, ich will jetzt auch nicht unken oder so, aber Fakt ist, solange es so eine merkwürdige Auffassung gibt, dass wenn jemand nicht so tickt, wie man glaubt, dass sie ticken müssten, und da sage ich immer, es ist immer gefährlich, wenn jemand sich im Besitz des Monopols auf Deutungskompetenz wähnt. Also wir bestimmen, was gut und was falsch ist oder sowas. Und dann sage ich mir immer, da muss man immer ganz vorsichtig sein, weil das natürlich jeden Diskurs abwirkt. Du kannst nicht mehr wirklich miteinander reden, wenn von vornherein jeder auf seiner Position beharrt und im Grunde es nur einen Abtausch gibt von irgendwie...
Auch immer die Frage, wer mit wir gemeint ist. Ne?
Ja,
also inwiefern man sich dann
überhaupt
noch angesprochen fühlt.
Also. Ja, das ist ja du. Ich weiß noch, als dann endlich nach vielen Querelen die Fernsehschichten im Fernsehen liefen in der DDR von mir, die dann ganz tolle Kritiken gekriegt haben, interessanterweise wieder von der Ostpresse damals, von der DDR-Presse. Aber da waren da bestimmte Kräfte im Fernsehen der DDR. Da war dann einer, ich komme wegen des wir darauf, ne?
Ja.
Der war dann Vertreter des FDGB, des Gewerkschaftsbundes. Und dann hat er sowas gesagt, ja, wir wollen das nicht noch mal sehen.
Mhm.
Und dann hast du gesagt, aha, ist das jetzt der
das ist seine
Plurales Majestatis oder was oder wie? Ja? Nun, nein. Aber da weiß ich, dass das mit dem wir immer solche Sache ist. Ne?
Ja.
Aber naja, wir werden sehen, wie das weitergeht.
Mhm.
Und zurzeit ist jetzt wirklich...
Aber ich habe auch total... Also was heißt auch? Das klingt immer so, als gäbe es da irgendwie so eine große Differenz, die sehe ich gar nicht. Aber also jetzt, ich habe in Leipzig auch studiert und ich habe sehr viele Leute so im Jahrgang, weiß ich nicht, 20 bis 26, 27 da kennengelernt.
Ja, ja.
Und was mir halt sehr imponiert hat, war der wirklich dieser sehr starke Zusammenhalt, dieses Familiäre, was einfach, das ist da wirklich noch sehr tief verankert und auch gar nicht dieses Bewusstsein, in Anführungsstrichen Karriere zu machen oder sowas. Mhm. Also lag natürlich auch in dem Studium, ich habe Kulturwissenschaften und Medienpädagogik studiert, das ist ja auch schon eher sozial angehaucht, aber das fand ich halt irgendwie schon auch erstaunlich. So, und das ist ja, etwas, ja. Was mir erstmal fremd war, als doofer Wessi in Anführungsstrichen, der so, ja, dachte, ja, du musst in der Schule was leisten, du musst machen, und das wird von allen Seiten gefordert und gesagt, und du weißt aber gar nicht, wie das funktionieren soll unbedingt.
Ja,
klar. Na, und tust dich damit schwer, dich da irgendwie zu entscheiden und festnageln zu lassen von etwas.
Das ist ja so ein Vorwurf, der ab und zu von westdeutschen Kollegen den ehemaligen DDR-Schauspielern gegenüber so geäußert wird. Naja, ihr seid ja wohl, ihr haltet ja immer zu, was nicht stimmt, das ist Quatsch. Oder wenn ich dann gefragt habe, sag mal, kennst du eigentlich die? Sag ich, nee. Na, die kommt doch aus der DDR. Ich sage, Leute, die war in Rostock engagiert. Ich war nie in meinem Leben am Rostocker Theater. Sag ich, kennst du eigentlich den? Nee, wieso? Ich sage, der ist in Heidelberg. Na, ich war ja nie in Heidelberg. Ich sage, siehst du, genau so ist das. Ne? Ja. Das ist so in den Köpfen. Natürlich hast du bestimmte Dinge. Ich weiß noch, es gab Zeiten, wo mich eine Synchronfirma angerufen hat, wenn es um Russisch ging.
Ja.
Weil die Amerikaner haben dann teilweise, die Russen sprachen so ein grauenvolles Russisch. Nicht Russisch, aber sie haben so einen Quatsch erzählt. Ja, weil, weiß nicht, wer das denn macht. Und da haben sie gesagt, können Sie da nicht kommen und mal sagen, was da jemand sagt. Gut. Mhm. Aber ich weiß auch zum Beispiel, das hat mich doch sehr betroffen gemacht, als die Mauer fiel und die ersten DDR-Kollegen dann vor dem Mikrofon standen und dann Schwierigkeiten hatten mit dem TH oder Schwierigkeiten mit der Aussprache bestimmter Sachen und die Westkollegen sich dann totgelacht haben und und ich gesagt habe, Leute, das nächste Mal, wenn wir einen Film machen, da kommt ein russischer Name vor und ihr sprecht ihn falsch aus, dann bin ich dran, euch auszulachen. Damit bringt ihr nichts. Sag ich, ihr könnt den Leuten nicht vorwerfen, dass sie Sachen nicht können, die sie nie gelernt haben. Ne? Da war auch dann schon so eine Art, ich weiß, dann gibt es auch immer eine Angst, da nehme ich mich nicht aus. Natürlich kamen die Kollegen aus der ehemaligen DDR und haben dann mit Dumpingpreisen versucht, in den Markt zu kommen. Ne? Was dann am Anfang ziemlich viel Unruhe geschaffen hat, weißt du, während der Firma. Und die Firma haben wir gesagt, wunderbar, der ist billiger, gut ausgebildet sind sie alle, die nehmen wir. Ne? Ja. Und aber wie gesagt, das hat
aber sich das, ja klar, also das ist jetzt nochmal eine Spezialität, was Ost-West angeht, aber also ich meine, ich kenne ja durchaus eben dieses, also schon diverse Geschichten aus der Synchronbranche, die ja dann eine Zeit lang sehr überschaubar war, glaube ich, und wo ich auch immer gedacht habe, okay, deswegen will ich da nicht rein und fühle mich auch so wohl im Hörspiel und Hörbuch, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, wir sind alle sehr herzlich miteinander. Ja, und es gibt auch nicht dieses hinter dem Rücken Gerede. Also ich zumindest mache da nicht mit und kriege deswegen auch nichts zugetragen.
Mhm.
Ja, aber ich kenne von vielen Kollegen und ich war ja auch ein paar Mal in den Synchronstudios dabei und habe mal Stippvisite gemacht quasi und habe mir das alles angeguckt, wie das funktioniert, sowohl die Sprecher als auch die Regieperspektive, Technik und so. Und was ich da dann schon teilweise quasi in der Regie dann gesprochen gehört habe, während da jemand vorne am Mikrofon stand,
ich weiß,
so, wo ich dachte, ich will das nicht hören. Also ich meine, ich habe da vielleicht auch nicht so eine Elefantenhaut und das ist das Einzige, glaube ich, was du haben musst dann irgendwie.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Oder die Entschlossenheit zu sagen, ich konzentriere mich nur auf das, was mir da auch Spaß macht, nämlich.
Gut, ich
das Gefühl ist ja so sensibel und ich habe das Gefühl, ich könnte mich niemals öffnen, wenn ich von vornherein weiß, dass man da so, es ist ja natürlich nicht alle, aber ich höre es halt wirklich immer wieder.
Wobei das interessanterweise, etwas ist, was jedem Schauspieler, der am Theater war, nicht fremd ist.
Okay.
Ja. Da hast du diese Art dieser Doppelzüngigkeit und sowas, weißt du, da gibt es dann dieses, ob das Männer oder Frauen sind, Schauspielerinnen, das hat doch mit dem Konkurrenzverhalten zu tun. Immer, ach, du warst so großartig. Also weißt du warst so großartig, kaum ist sie weg. Sag mal, hast du gesehen, die war ja furchtbar. So, ja, ne?
Klar, also daraus gibt es auch eine Menge Komödienstoffe.
Ja,
und
natürlich,
so,
naja, klar.
Das Theater im Theater aufgreifen.
Aber ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ja. Wenn im Grunde das eine gesagt wird und das andere gemeint wird und so, dann ist das auch alles. Und es gibt dann immer wieder auch da, naja, ich muss sagen, seit nunmehr 11 Jahren bin ich ja in der Hörbuchbranche, weil ich ja so lange in Irland gelebt habe, ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber ich fühle mich unglaublich wohl in der Hörbuchbranche, weil du gerade sagst, da ist eine Herzlichkeit und etwas, wo keiner dir was vorspielt. Abgesehen davon, dass ich immer wieder sage, hier bin ich mein Regisseur.
Ja.
Es ist ein großer Arbeitsaufwand, da ich jedes Buch vorher einmal durchlese, mir entsprechende Notate mache und so, damit ich auch weiß, wie die Geschichte läuft, ja. Wie ist die Dramaturgie des Romans und was für Charaktere sind es, wie kann man die möglicherweise ausformen, damit der Hörer, man muss ja mal davon ausgehen, bei einem Buch, was du liest, in der Hand hast, ja. Kannst du nochmal drei Sätze zurückgehen. Hier ist es vorbei. Ja. Und wenn du da, und deswegen habe ich für mich das Prinzip, dass ich das Hörbuchlesen im Grunde wie Hörspiel mache.
Ja,
so, klar. Ne? Deswegen finde ich auch immer, dass ein bisschen, ich bin mit dem Ausdruck Hörbuchsprecher immer nicht so sehr.
Das Erzähler ist was Schönes,
oder? Narrator oder? Sagt im Englischen Narrator, viel ja. mehr. Ne? Also, ja. Und das ist im Grunde, wo ich sage, ja, das, damit fühle ich mich wohler, weißt du? Dass das so. Es hat ja lange gedauert, dass immer sagen, ja, der ist Synchronsprecher. Nee, das sind Synchronschauspieler.
Weil ich hatte die Diskussion gerade mit David. Ja. Ihm ist das ziemlich egal.
Ja, gut. Ja, gut.
Das ist schön. Aber ja, ich kann. Ihr seid im Grunde in der Regel seid ihr Schauspieler, weil wenn ihr so eine Ausbildung habt, fertig aus. Und wenn ihr synchron ist, halt ein Teil
der Schauspielerei. Wenn du natürlich einen schwierigen Film hast, ob das ein französischer ist oder ein italienischer oder auch gute amerikanische Filme, da merkst du, wenn jemand vorne am Rohr steht, ob der eine Schauspielerausbildung hatte oder nicht. Geht jetzt gar nicht mal von ellenlangen Sätzen, wo du nämlich durch eine Atemtechnik drüber kommst, sonst vielleicht ist ja nur bei der Atem eine Hälfte des Satzes zu Ende oder sowas.
Ja.
Das heißt nicht, dass es bestimmte Kollegen gibt, die grandios sind als Quereinsteiger, aber nicht in der Regel.
Nee,
in der Regel ist es so, dass es wie auf dem Theater. Also wenn du keine Ausbildung hast, da muss ich wirklich sagen, die Theaterhochschule war politisch, konntest du die also nach Pfeife rauchen, das war furchtbar zu der Zeit, als ich da war. Aber was fachlich war, das ist so unbestritten gut gewesen. Ne? Mhm. Also mit allem, ob das Bewegung und Sprechen und musikalisch und die Szenen, waren tolle Schauspieler, mit denen du die Szenen geübt hast, also probiert hast und so. Mhm. Das ist wirklich hervorragend gewesen. Gut, als ich dann nachher am Literaturinstitut war, war das insofern anders. Das Literaturinstitut war so ein bisschen wie die Insel der Glückseligen, weil du durftest dort alles sagen.
Okay, aber nicht schreiben.
Das war dir dann selbst überlassen. Ja. Aber du durftest da wurde alles besprochen. Da gab es kein Tabu. Es wurde über Pasternak gesprochen, es wurde über Solzhenitsyn gesprochen, aber nicht, dass man sofort gesagt hat, der ist ja ganz furchtbar, das ist ein Feind. Nee, es wurden auch bei den Philosophen nicht immer nur die Kritik an der hegelischen Rechtsphilosophie vermittelt, sondern es wurde wirklich Hegel gelesen. Und es wurde aber auch Adorno und Kierkegaard oder sowas. Ja. Also das war wirklich, wo ich sagte, guck mal, als Beispiel immer nur, die einzige Kunsthochschule der DDR, die keine Ergebenheitsadresse zur Ausbildung von Wolf Biermann geschrieben hat, war das Literaturinstitut. Und du kannst dir vorstellen, da waren ja die Oberen not amused. Mhm. Und der hat ziemlich welche auf den Kopf gekriegt, der Leiter des Instituts. Weil alle anderen haben ja sofort geschrieben, wie toll das alles ist. Und sie beglückwünschen und die Partei und bla bla bla. Mhm. Und wenn dir vorstellen, nur die jungen Schriftsteller einer Republik, gibt jetzt gerade noch ein Buch, Schreiben, Lernen im Sozialismus oder wie das heißt. Mhm. Die waren die einzigen, die da nicht sowas geschrieben haben und den Kotau gemacht haben, sondern sich zumindest in Schweigen gehüllt haben. Das hieß ja im Grunde schon.
Das ist ja, ne? Ist ja schon quasi
auch so eine Verweigerung. Ne?
Ja.
Aber da war das eben so, dass nach dieser anderen Geschichte da an der Theaterschule, da war das dann schon wirklich sehr, dass es nachher anders lang ging, ist eine andere Frage. Ne? Mhm. Und dass wir unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht haben, das ist klar. Und dass einige sehr glücklich waren mit dem, was da abgelaufen ist, andere ja, natürlich in meinem Studiendurchgang eigentlich keiner weiter, außer mir da, der da Schwierigkeiten hatte dann, weißt du? Ja, doch, ich muss dazu sagen, doch, nee, Entschuldigung, es gab zwei Prosa-Schriftsteller, die auch Schwierigkeiten hatten.
Okay.
Ja, ja.
Und weißt du, ob die dann auch?
Die sind nicht gegangen, die sind geblieben, weil der eine schrieb sehr gute Krimis. Und der andere hat sehr, sehr gute Romane geschrieben über die Landwirtschaft, also um Leben auf dem Lande, aber eben nicht so, wie man es gerne hätte. Mhm. Der ist dann auch bald unter Beobachtung von der Stadtsicherheit gewesen und dann haben sie ihn ziemlich dran gesagt. Aber die sind beide inzwischen tot, Gott hab sie selig. Also kann ich nur sagen, das waren zwei ganz wichtige Kommilitonen von mir und auch richtig, mit denen war ich richtig befreundet, weißt du so. Und ansonsten lebst du dich, du guck mal jetzt, ich war in einem Studienjahr zusammen mit Andreas Schmidt-Schaller, ne, der jetzt nochmal hier noch bei Soko Leipzig spielt, ein mhm. Studienjahr unter mir war Jürgen Heinrich, ne, mhm. Wolfsrevier.
Ja.
Und
ja, stimmt.
Ja, und ach, das war nicht das, also was die Schauspieler anlangt, ne? Also die ja. Schauspielgeneration. Aber wie gesagt, jetzt bin ich ganz froh, dass ich hier wirklich für verschiedene Verlage das machen kann, dass ich das Hörbuch, dieses Hörbuch einlesen und dieses Erzählen von Hörbüchern.
Ja.
So macht auch richtig Spaß. Also auch dieses Decameron von Boccaccio oder halt eben auch richtig tolle Romane, jetzt Gegenwartsromane.
Mhm.
Und immer wie gesagt, Ulf Schiewe ist da. Da kannst du nur wirklich den Hut ziehen. Ne?
Ja, und das ist toll. Recherche. Wir haben ja auch die Normannensaga zusammen
ja,
gemacht.
Also
das
die, hat auch die Recherchen, die der macht, ist mhm. unglaublich, ja.
Ja, ich würde schon zusammenbrechen. Ich wüsste ja. gar nicht, wie ich das zusammen, also und dann auch noch eine Geschichte verpacken, die auch spannend
ja,
und Spaß macht.
Ja,
wo, also.
Ja. Und ja, also, nee, also das ja. ist schon...
Sie, nee, es ist respektvoll. Aber ich meine, ja, ich weiß, ich habe du hast auch... Ich glaube, du warst bei den Mediaparken auch kürzlich, ne?
Ja, ja.
Da habe ich, ist bei einem Satz hängen geblieben, weil natürlich die sich auch sehr auf Synchron einsteifen.
Mhm.
Und ich habe dann auch mal bei der Synchronkartei geguckt und du wirst da mit 1644 Rollen angegeben. Also mhm. das heißt, du hast da auch schon eine mhm. Menge abgeliefert. Gleichzeitig, und das hast du da mich, glaube ich, gesagt, Synchron ist ja eine nachschöpferische Tätigkeit. Das ist
richtig, ja.
Finde ich ein schönes Wort. Und das ja. sagt aber auch alles, weil du hast dich auch nie so richtig darüber definiert.
Nein.
Und ja. es war, also du hast es gerne gemacht ja. und es war natürlich auch wichtig, um dich zu finanzieren.
Das ist richtig.
Also ich finde, es ist ein toller Bereich, ja, aber es war halt nicht das.
Es ist immer so, dass ich, also man gerät sonst sehr leicht in das Fahrwasser der Undankbarkeit. Weißt du, das ist,
ja.
ich muss da wirklich sagen, dieses Gewerbe hat über Jahrzehnte mir den Lebensunterhalt
ja.
ermöglicht, den ich der war. Also, ja. Es hat die Rechnung bezahlt und es hat auch immer wieder Spaß gemacht. Und wenn du mit richtigen Kollegen, also wenn ich so denke, diese 155 Folgen West Wing, wo ich den Martin Sheen gesprochen habe, da haben wir so viel Spaß gehabt teilweise. Mhm. Oder wenn ich mit Michael Richter, der ja nun leider schon seit Jahren nicht mehr da ist, wenn wir da so City Slickers gemacht haben oder so, weißt du, so Sachen, das hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir aber auch, oder eben auch Zeichentrick, wenn ich jetzt ja. den Waisenmeister Shifu in Kung Fu Panda 3, ja. weißt du, wo denn erwachsene Männer da im Studio stehen und machen da den ja. richtigen Jokos und Funk. Also das macht Riesenspaß.
Das glaube ich.
Ne? Aber es ist eben, wenn du jetzt einen Film machst, selbst bei sehr guten Filmen, du musst nach dem gehen, was der Kollege oben auf der Leinwand
ja.
macht. Ne?
Na klar.
Und du hast
du bist
noch nicht.
Dienstleister, du bedienst.
Also, ja, natürlich, ja.
Ein Stück
ja.
weit. Na klar, ja. ist das auch was.
Nein, natürlich musst du das mit deiner eigenen Persönlichkeit auch füllen. Genau. Das ist eine andere Frage. Ja. Aber ich kann nicht wirklich, was ich hier beim Hörbuch kann.
Eine Zäsur machen, wo du möchtest, zum
so
Beispiel.
Ist,
ne?
Ja. ja.
Das
und,
mal wirken lassen.
Und demjenigen eine Stimme oder eine, sagen wir mal jetzt von der Situation her, eine Atmosphäre aufbauen, die meiner Meinung nach die richtige und jetzt hier passende ist.
Ja.
Das kann ich nicht, weil da vorne spielt die Musik und nach dem habe ich mich zu richten. Ne?
Ah.
Nee, das ist schon, ja, nachschöpferisch ist schon richtig, weil das andere ist dann mehr schöpferisch. Hier ist es dann schon mehr schöpferisch auch im Hörbuch,
total.
Aber da habe ich ja immer noch die Vorlage, ne? Noch mehr schöpferischer bist ja. du, wenn du Regie führst, weil da kannst du ja das dann wirklich alles reinlegen.
Genau.
Trotzdem hast du einen vorgeschriebenen Text.
Und die
höchste schöpferische die Stufe ist natürlich, wenn du, ich habe ja auch Sachen von mir selber inszeniert, die ich geschrieben habe. Ne?
Ja.
Zum Beispiel am Schauspielhaus Erfurt habe ich von mir Circus Germanicus inszeniert. Da warst du dann Einheit, ne? Regie und Stück. War immer nicht schlecht, weil da, wenn Schauspieler sagten, du, also irgendwie fehlt mir da noch ein Satz. Kannst du dann, guck mal, wenn das der und der macht, dann so, ja, sag, ich habe da recht, warte, mal überlegen, ne?
Mhm.
So, ne? Wobei, das ist natürlich sehr schön, also auch jetzt in Australien, da, wenn ich da inszeniert habe, das macht richtig Spaß dann, weil da kannst du dann wirklich das machen, was du denkst, dass das richtig ist oder,
ja.
oder gut oder dem Stück entsprechend ist. Das finde ich schon sehr schön.
Da wollte ich eh noch mit dir drüber reden.
Ja.
Du sagtest ja auch deswegen, du hast den Einstieg quasi in die Hörbuchszene vielleicht ein bisschen verpasst, weil du eben noch in Irland warst.
Ja, ja.
13, 14 Jahre?
14 Jahre, ja.
Ja, mit, auch mit dem Erstwohnsitz. Und,
naja, das war immer, wir hatten immer zwei, also ich hatte immer zwei Wohnsitze auch. Okay. Ne? Und so, also immer einen hier in Berlin, weil, guck mal, das ist ja so, ich habe hier mein Geld verdient. Ich bin dann immer gependelt, ne?
Okay.
Hin und her. Und ich habe in Irland gearbeitet, aber wie ich immer so sage, das ist gut für die Biografie, aber nicht für den Lebensunterhalt. Ne?
Okay.
Also ich habe Theater gespielt in Irland, auch englischsprachig. Oder ich habe auch Soloabende gemacht. Ich habe als Gastdozent gearbeitet an der Universität in Galway. Aber davon hätte ich vielleicht einen Monat leben können oder sowas. Aber nicht ein ganzes Jahr. Ne?
Klar, das heißt, du bist auch zum Synchronisieren und
für andere Sachen. Oder Dokumentationen sprechen oder sowas. Ne? Bin ich hierher gekommen. Ich habe teilweise dann auch fürs Fernsehen geschrieben dann. Als ich noch in Irland war, das habe ich auch gemacht.
Fürs deutsche Fernsehen oder
dann auch da? Fürs deutsche, nein, nicht fürs deutsche Fernsehen. Nee, nee, die sind da... Die sind da so klein und so unter sich.
Da fällt mir ein, da muss ich noch was loswerden, weil ich habe sehr geschmunzelt, weil ich habe auch jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch das Hörbuch von dir entdeckt, Irland, Sagen, Mythen und Legenden.
Ja.
Und da ist in der Hörprobe irgendwann, ich habe das laufen lassen, während ich weiter so ein bisschen geguckt habe, was du noch so gemacht hast. Dann fiel der Satz von dir, also aus dem Buch, Fremde gibt es hier nicht, nur Freunde, die sich noch nicht begegnet sind.
Mhm.
Also auf Bezug auf Irland.
Ja.
Und du hast auch so eine schöne Pause gemacht, nur Freunde, die sich noch nicht begegnet sind. Da musste ich so schmunzeln.
Ja,
ich wollte dich halt fragen, ob du das auch so empfunden hast in der Zeit da. Also ist das so herzlich und ist das so...
Ja, auf der einen Seite ja. Auf der einen Seite ja.
Und wirst du trotz, also als Fremder sehr
du wirst,
herzlich aufgenommen?
Ja, aber das ist ja das besonders, sagen wir mal, das besonders Bemerkenswerte an Irland ist, in Irland... hattest du als Ausländer teilweise eine größere Toleranz zu erwarten von der Polizei oder sowas als ihre. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie da gelebt hast in Irland und du hast irgendwie mal, haben die gesagt, it's okay, he's from Germany or she's from Holland oder sowas.
Mhm.
Bei England ist noch was anderes, das hängt mit der irischen Geschichte zusammen.
Ja.
Aber naja, du, das ist, die Iren sind ganz lieb, aber man muss auch genau immer hinhören, weil dieses... Sie sind ganz offen und freundlich, aber nicht nur. Du darfst eins nicht vergessen, sie sind auch ganz genau, horchen auch rein, wer du bist und wes Geistes Kind du bist. Und ich habe mal gesagt, das ist ein bisschen hart, aber in Irland leben die Leute noch viel, viel echter. Und ich habe sie auch oft beneidet um ihr ungebrochenes Verhältnis zur Geschichte, ne? Im Gegensatz zu uns. Ne? Das ist immer... Aber entweder sie mögen dich, dann ist das Ganze. Und ich habe tolle Freunde in Irland kennengelernt. Also der eine, der Professor für Deutsch da in Galway, der nun leider gestorben ist vor einem halben Jahr. Aber das war richtig toll. Da konntest du deinen Spaß haben und dann auch mit dem Theater spielen. Aber du musstest natürlich auch immer sehen, dass du nicht immer alles war so, dass du jetzt gejubelt hast. Touristen, die da hinkommen, ich muss immer daran denken, weil wenn ich mit meiner Frau dann im Pub saß und wie, und dann kamen sie und dann hörten wir, sprachen Deutsch und bist du denn in Ferien hier? Nee, wir wohnen hier um die Ecke. Ah, schönen Abend noch, schwupp, war er weg.
Okay. Ja. Weil also das Smalltalk wäre jetzt okay gewesen,
ja, mit jemandem, der dann noch aber wieder der, geht. Aber vielleicht der dann, dem man vielleicht nicht was vom Pferd erzählen kann, ja. Das war,
okay.
Das war dann schon nicht mehr. Gut, aber wie gesagt, also was ich immer ganz toll fand, also sie sind, haben ja alle so eine wirklich natürliche Begabung, was Musik anlangt und auch, ne, also auch Poetik und so. Die ganze Sprache, die irische Sprache, die ja kaum noch gesprochen wird, ist eine Sprache, die mit der rechten Gehirnhälfte arbeitet. Das heißt also, sie ist sehr poetisch.
Sehr musisch.
Ja, ja, sehr musisch und sehr poetisch. Und die Engländer haben das leider immer alles niedergewalzt, indem sie nur die Phonetik übernommen haben, aber nie dem nachgeforscht haben, was es eigentlich heißt. Ne? Also wenn in Irland ein Dorf eben heißt, dort, wo der Berg das Meer grüßt, ist ein wunderbarer Titel, aber dann wurde im Englischen nur die Phonetik übernommen. Ne? So.
Mhm.
Und das ist richtig, richtig toll. Und da kann ich nur sagen, und ich habe, was ich immer gesagt habe, das muss ich auch noch wirklich, weil das für mich eine ganz, ganz wesentliche Erfahrung war.
Mhm.
Die habe ich in Australien auch gemacht, aber in Irland.
Mhm.
Da ist das immer so gewesen, dass du wirklich gesagt hast, da werden Geschichten erzählt.
Mhm.
Da wird nicht 33 Mal philosophiert und da muss noch mal um fünf Ecken gedacht werden und das muss dann auch niedergeschrieben werden. Und es reicht ja nicht, dass das eine Geschichte ist, die vielleicht in Berlin spielt. Nein, der Hauptheld muss also außerdem noch immer Schopenhauer in der Hosentasche tragen oder irgend sowas, ja, wo ich immer sage, Leute, habt ihr denn immer, seid ihr der Meinung, dass er nicht Geschichten erzählt? Und in Irland erzählen sie Geschichten. Und ganz wichtig, was ich erlebt habe, das ist in Australien auch so gewesen. Da heißt es, der Elias hat ein Stück geschrieben. Ich habe es gelesen, wir sollten es machen. Mhm. In Deutschland heißt es, ich habe im Spiegel gelesen, dass Elias ein Stück geschrieben hat, wir sollten es machen. Die haben nicht eine Zeile davon gelesen. Mhm. Das ist das, was ich immer als außengeleitet bezeichne.
Okay.
Da musst du im Grunde, das ist eine der Krux, weißt du, der Hauptkrux hier in Deutschland, wenn du was schreibst. Wenn du irgendwann angekommen bist, kannst du das Telefonbuch von Dortmund vorlesen. Es ist egal, also ja, alles ist gut. Aber solange du nicht diesen Backup hast, weißt du, dieses
Standing,
wo dann sagen, dass du da sagst, dann sagen sie immer, ja, also ach so, und ich weiß, wie schwierig das ist. Und jetzt bei dem neuen Roman ist ganz klar, wenn du jetzt ein paar Rezensionen oder was hast, die eventuell dem Buch auf den Weg helfen,
ja,
weil die Leute sonst überhaupt gar kein Interesse haben.
Der, ja, die meisten, es ist ja auch eine Flut an,
ja, was natürlich
wird. Das ist ich, ja auch schwer.
Es ist, wie es ist, wie ich immer sage. Ne?
Ja.
Also nur das ist sag für mich, Liebe. Das war, du, ich muss dir sagen, in Australien habe ich gesagt, da gibt es ein ganz tolles, großes Theater in Melbourne.
Ja, da müssen wir auch jetzt noch drüber sprechen, ja, weil Melbourne. Also,
das ist so toll, das Theater. Du, die haben 15 Inszenierungen im Jahr, davon sind 4 Klassiker und 11 Gegenwart.
Ah.
So. Und da habe ich immer gedacht, ach, wäre das schön, wenn es in Deutschland auch so wäre.
Und das ist quasi ein wirkliches Stadtstaatstheater von
das Melbourne. Das ist richtig, ja, das ist ein, das mit das größte Theater. Ich würde das vergleichen mit dem Berliner Ensemble oder mit dem Deutschen Theater hier, weißt du?
Mhm.
So, oder Schaubühne, sagen wir mal. Ja. Schaubühne ist eh ein Sonderfall. Die Schaubühne ist für mich das Theater gewesen, als ich in den Westen kam, wo ich sagte, ja, hier möchte ich mit auf der Bühne stehen. Bei anderen war es nicht unbedingt immer so der Fall. Ne? So.
Volksbühne?
Eine Volksbühne, im Westberlin war es ja die Freie Volksbühne.
Mhm.
Das ist ja dann noch was anderes gewesen. Okay. Ne? Ja, das, du, es gab am Schillertheater auch gute Inszenierungen, aber das, also da war nur gut, nur hing das auch mit meinem Freund zusammen, mit dem Klaus Weifenbach. Das war, da habe ich immer nur gedacht, toll. Und das war zum Beispiel ein Theater, als die von Ostrowski Heißes Herz inszeniert haben, Luc Bondy, tolle Inszenierung. Alle Schauspieler sprachen die russischen Namen richtig aus, weil die hatten natürlich einen russischen Sprachberater. Die haben ein wunderbares russisches Volkslied gesungen, wo ich dachte, ach, und dann hast du das Publikum mit ihren ganzen Nerzmänteln und dann sind sie nach einem kurzen Beifall alle abgehauen zu den Nobel-Italienern, um dann zu erklären, wie toll das Stück war oder dass sie es eigentlich, sie waren die Einzigen, die es richtig verstanden hatten oder so. Und ich mir dachte, oh Gott, aber das habe ich auch schon thematisiert in meinen Büchern. Das war schwierig am Anfang.
Okay.
Mit dieser Art von überheben, weißt du?
So. Mhm.
Ja.
Ja, wie kam es in Melbourne, dass du da
das kann ich dir sagen. Ich hatte in Irland, war ich befreundet mit einem Lektoren des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und der ging dann nach ein paar Jahren wieder zurück in Deutschland, ging der nach Melbourne an die Universität, eine der Universitäten in Melbourne.
Mhm.
Und der erzählte dort davon, was ich alles gemacht habe und so. Und dann sagten die, ach, das wäre doch ganz gut, wenn der mal käme, kann der nicht zu uns kommen. Und dann habe ich über den DAAD, der hat das dann auch finanziert zum Teil, wow, die haben mich auch bezahlt und so alles.
Ja.
Da bin ich dann 2006 für 4 Monate in Australien gewesen und habe dort ein ganzes Semester lang unterrichtet, zum Beispiel politisches Theater von Piscator bis Brecht.
Mhm. Auf Englisch dann, ja?
Das war auf Deutsch, okay, aber ich habe auf Englisch eine große Inszenierung gemacht. Das nannte ich Oh, What a Wonderful World. Und zwar war das Bertolt Brecht, Furcht und Elend, einige Szenen, Furcht und Elend des Dritten Reiches.
Hm.
Also Fear and Misery of the Third Reich. Und dann von Heiner Müller, The Battle, also die Schlacht. Und im zweiten Teil von mir die groteske High and Dry, also im Trocknen, wie es im Deutschen heißt. Mit 21 Darstellern am Open Stage Theater in Melbourne. Dann habe ich dort Abende gemacht mit Brecht-Liedern und mit eigenen von mir, mit einem traumhaften Pianisten, der ist inzwischen an einer komischen Oper hier, mit Matthew Toogood, der hieß nur noch Toogood, und er war wirklich Toogood fast. Also,
okay.
Nee, und das war dann eine richtig tolle Erfahrung. Ne? Also mit dem da, klar hast du dann auch, ich habe auch, dann habe ich am VCA, das ist das Victorian College of Arts,
ja,
habe ich
dann so sehr viktorianisch noch da, oder?
Ja, das ist ja, krass, ja, ja, oder? Wie, ja, klar, wie aber da habe ich dann auf Englisch richtig Seminare gemacht für junge Theaterautoren und für junge Schauspieler und für junge Regisseure.
Und was war dein Publikum, als du da die deutschen Vorlesungen gemacht hast?
Die Deutschen, das waren Studenten, die waren über einem German Department.
Ah, okay. Weißt du, so Austausch.
Das war richtig. Nee, das sind richtige Australier, die haben dort an der Universität, australische Studenten, die haben dort, hatten dann richtig, es gibt ja ein richtiges German Department an der Universität, okay. Ne? So wie es in Irland auch ein German Department gibt. Mhm. Und da waren dann, das waren immer so, weiß ich nicht, so 30, 35 Studenten, die dann in Seminaren saßen. Und was mich immer fasziniert hat, die wussten so gut Bescheid über die Theaterszene in Deutschland. Ich immer dachte, ja, also der Castorf hat ja das. Ich sage, Himmel, wir sind
hier. Hat er das?
In Down Under, was wissen die denn von Castorf? Ja, da konntest du aber gucken. Die haben aber sehr genau Bescheid gewusst, was der gemacht hat und wie und so alles. Ja, das war mein immer gedacht, holla. Und auch in Irland, jetzt ist in Irland eine Publikation rausgekommen, gerade was also DDR-Literatur und Kultur anlangt, nach der Neuvereinigung und so, da habe ich auch einen Beitrag geliefert. Das war auf Deutsch sogar jetzt, Universität von Limerick und Galway. Aber da habe ich immer gedacht, die sind mehr interessiert an der politischen Entwicklung in diesem Land als viele Leute hier im eigenen Land, weißt du? Ja. Aber das ist so und da kann man nur sagen, na
Gott sei Dank. Ja, diese innerdeutsche Teilung scheint tatsächlich auch irgendwie international irgendwie fasziniert immer noch wieder.
Ja, natürlich haben sie natürlich nun auch, sie haben natürlich auch ein bisschen so in Irland die Ähnlichkeit mit Nordirland, ne, obwohl das natürlich nie so ist. Es sind ja beides Systeme, die auf der Basis der Kapitalismus sind. Also du hast ja nicht.
Keine Systemdifferenz,
Nein, wobei das auch immer so ist, dass ich sehr deutlich spürte, als ich Mitte der 90er Jahre in Irland war. Wenn ich rüberfuhr nach Nordirland, war das immer so, als ob ich nach West-Berlin fahre oder sowas. Die Straßen glatt, alles toll gemacht. Und wenn du dann in der Republik Irland warst, riesige Schlaglöcher oder sowas alles, okay. Also eine Nebenstrecke. Und dann habe ich mir gesagt, na klar, sind die kriegen ja Milliarden Jahr für Jahr von der Zentrale da in London, kriegen die Subventionen, damit dieser Teil aufblüht, ne? Und die sind natürlich überhaupt nicht daran interessiert, zur Republik Irland zurückzukehren oder sowas, ne? Das kann ich mir jedenfalls, klar, die Sinn Féin wäre dafür, aber da sehe ich dann eher, wenn das käme zu so einer Abstimmung, weiß ich nicht, wie das sich entwickeln würde, ne? Weil das, und die Grenze war damals auch so seltsam, weil da saßt du dann wirklich hinterm Busch, Leute mit schwarz geschmiertem Gesicht und mit so einem Schnellfeuergewehr, die dann guckten, weil ich so eine Nebenstrecke gefahren bin und der dann nur sagte, ach, du hast ja deine Steuer auf der falschen Seite, und dann gesagt, ja, aber nur in deinem Land, ne? So, und dann, weil ich noch mit meinem Auto mit der Linkssteuerung gefahren bin da.
Okay.
Aber nee, das ist schon für mich ganz, ganz bemerkenswert, dass die jungen Leute in diesem Land oder auch in Australien dort so interessiert sind. Interessanterweise sind sie in Australien an der europäischen Entwicklung viel interessierter als an der amerikanischen, was in Irland wieder anderes ist.
Ja, und das ist auch der Commonwealth, also einfach prägend England auch der Bezug noch.
Ja, ne? Aber na gut, mit den Engländern haben sie eh nicht so viel am Hut, die Iren. Aber
nee, ich meine jetzt Australien.
Ach, Australien jetzt. Ja.
Da ist der Bezug zu Europa.
Ja, auf richtig, jeden Fall genau. Größer. Ja, die haben ja auch noch dafür gestimmt, dass die Königin nach wie vor ihr Oberhaupt ist in Australien.
Genau, zumindest, pro forma, oder ne, wie sagt man in...
Naja, wie sagt man so
repräsentativ.
Symbolisch. Ja, repräsentativ, danke.
Ja. Aber hattest du denn, als du in Melbourne warst, überhaupt, weil du sprichst auch mal dann von Australien, hattest du auch Zeit zu reisen? Hast du das
Land? Ich bin mit meiner Frau, die kam noch rüber dann. Wir sind noch in Brisbane gewesen. Ich habe auch in Brisbane nämlich gastiert mit einem Programm. Und ansonsten in Sydney war ich nicht. Also das,
schade, weil es gibt ja eigentlich immer, das ist immer das Schöne, ich war ja auch Reisender und es gibt dann immer so entweder oder. Also es gab Leute, die waren absolute Freunde von Sydney oder Melbourne, aber es gab nichts dazwischen.
Und nee, das ist richtig.
Und ich habe mich auch sehr wohl in Melbourne gefühlt. Also ich habe da also längste Zeit
verbracht. Also diese Straße da, die eine kommt
jetzt Victorian den Market in die Richtung?
Ja, nein, Victorian Market nicht. Nein, es gibt ja eine, wo die ganzen Alt-Tibis noch wohnen. Also
das ist Fitzroy, Fitzgarden, wie hieß es? Ja, ich weiß.
Also die Straße, wo du wirklich, und ich finde das so toll, das ist alles so unaufgeregt. Ja.
Das, ne?
Ich war zu einem Australian-Football-Spiel, da gab es absolut keine Aggression, weil wir saßen nur zu allem Übel, saßen wir mit ein paar Freunden genau in dem Block der gegnerischen Mannschaft.
Mhm.
Und immer, wenn von denen wir herkamen, also einen Punkt bekommen haben, haben wir immer gejubelt, aber da gab es keine Anfeindung, gar nichts. Mhm. Da war dann eher sowas, dann rief einer runter, ey, mach mal ein bisschen mehr, du kriegst immer 1 Million Dollar. Das ist so, die waren sowas von, das fand ich immer toll. Mhm. Ja. Ich hatte nur auch das Glück, ich habe ein ganzes Haus gehabt zur Verfügung und habe auch ein Auto gehabt da die ganze Zeit.
Mhm. Das heißt, du bist auch ein bisschen die Küste mal lang
gefahren. Ich bin auch ja die Küste, so. Da mein Sohn hat mich auch besucht da und dann waren wir unten an der Atlantikküste. Also man muss ja immer sagen, im Süden waren wir, also noch weiter runter. Ne?
Ja.
Also bis also da.
Südküste quasi, also sprich Richtung, was sind das, diese 12 Apostel, die wohl nur noch 3 von über sind oder so?
Ja, irgendwie so. Ja, also jedenfalls bin ich da auch gereist. Ja, das ist immer. Und wir waren dann, mit meiner Frau war ich dann auch in Uluru, also dieses, weißt du, Ayers Rock.
Ja. Das ist der einzige Spot, den ich nicht geschafft habe. Aber war es für dich, also spirituell erhaben? Also hast du was gespürt?
Ganz toll, weil wir haben dann dem Busfahrer gesagt, wir möchten bitte aussteigen, wir möchten bitte einmal um diesen Felsen herumlaufen. Ja. Und da hat er nur gesagt,
bitte nicht
drauf. Ja, wenn er es dann schafft, in anderthalb Stunden bin ich dann wieder hier. Wenn er nicht da seid, kommt dann, bitte mal. Ja. Und dann sind wir ausgestiegen und sind dann durch um diesen Felsen herum. Ah, das war unglaublich. Ja. Hm. Also die Energie, die da ist, auch toll. Und richtig schön. Wir haben dann auch da auch nur übernachtet und so. Und dann natürlich so traurige Sachen, so Aborigines, die dann so dem Alkoholismus
verfallen. Das ist die Kehrseite in jeder Stadt da. Ja, das war krass. Also weil da sind es tatsächlich, die Aborigines sind da die Obdachlosen. Ne? Ja. In der Regel, die wirklich fertig sind, Alkohol trinken. Das
ist
ein bisschen
so wie mit den Indianern in den USA, weißt du, wo auch sehr viel an Alkoholismus ist.
Ja, da habe ich nur ganz zwei kleine Eckpunkte besucht und da kann ich aber in Australien war das für mich so das durchgängige Straßenbild in jeder Stadt.
Ja.
Waren das die Verlierer in Anführungsstrichen, die irgendwie nicht klargekommen sind und das war echt erschreckend, das zu sehen.
Ja. Naja, aber du siehst also, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Also,
ja.
Ich bin ganz froh, dass ich da das. Also jetzt wünschte ich mir, dass ich nochmal in den USA vielleicht so ein paar Vorträge halten könnte
vor
jungen Leuten. Unbedingt sofort, ja.
Ja.
Ja, na gut, jetzt erst nur aufgrund der 14 Jahre Irland kann ich jetzt also auch, das war kein Problem, also da auch die Seminare zu halten, weißt du, weil du musst ja dann auch Fragen antworten und so. Es gab auch eine szenische Lesung eines Stückes, das ich habe damals eine Literaturparodie auf Heiner Müller geschrieben, die ist ins Englische übersetzt und die haben wir dann als szenische Lesung gemacht an der Uni und sowas. Also das war schon alles sehr dicht und war für mich eine Erfahrung, die ich wirklich nicht missen wollte, ne?
Die beiden Auslandsaufenthalte.
Ja,
Ja, und Fionas Feen, das Kinderbuch, ist ja wahrscheinlich auch stark davon inspiriert aus der Zeit, oder?
Na klar, spielt natürlich auch in der Gegend da, wo wir gewohnt haben und so. Ja, und das ist jetzt gerade ins Englische übersetzt worden. Dann wollen wir mal schauen, heute Abend rede ich wieder mit den Leuten von der Company in Irland, wie sich das entwickelt. Und da wünsche ich mir, dass das wird.
Und die Illustrationen werden übernommen?
Nein, es gibt neue Illustrationen, die ich viel besser finde.
Okay.
Die also nicht mehr so diesem Manga-Prinzip folgen, sondern ganz anders. Ne? Mhm. Ja, es gibt auch schon ein paar Video-Clips, 4 an der Zahl. Jeder ist eine Minute lang, wo schon so animierte sind, so Animationsgeschichten, weil das im Internet dann als Backup für das Buch gedacht ist. Das ist aber alles noch in dem, das ist noch nicht in dem Topf, wo es kocht. Wir müssen ja einen Verlag finden und aber da bin ich guten Mutes.
Dass auf der Insel jetzt denn?
Auf der Insel, ja. Ja, klar. Naja, wenn du darfst nicht vergessen, es gibt ja Millionen Iren, die im Ausland leben. Und das soll dann auch über Internet, Radio und sowas auch publiziert werden. Und also wenn das einigermaßen angeleiert wird, kannst du da dann schon mehr als 10 Bücher verkaufen. Ne? Das ist ja immer so.
Würde ich dir ja wünschen.
Ja, du, ich mir auch. Was denkst du, ich mir erst?
Wobei, du bist ja wahrscheinlich nicht mehr darauf angewiesen. Das ist ja auch das Schöne. Deswegen kannst du dir ja so viele Sachen aussuchen.
Das ist richtig. Hm? Aber dennoch ist es natürlich immer wieder schön,
wenn man du... Man macht es nicht nur für sich.
Ja, weißt du, das ist so... Dann nach vielen Jahren dann wieder ein Stück da am Staatstheater Meiningen zu sehen und tolle Inszenierung.
Ja, reichst du dann auch mal an und guckst dir das an?
Ja. Ich habe dann am Abend darauf habe ich dann aus meinem Roman gelesen, da in den Kammerspielen. Und nee, das ist schon... Das macht schon richtig Spaß. Hm.
Gibt es für dich eigentlich noch sowas wie eine Unterteilung zwischen Freizeit und Arbeit? Also weil
meine Frau beklagt das manchmal ein bisschen. Ja. Das ist ja, weißt du, so die sagt immer, du bist ja eigentlich mit deinem Beruf verheiratet. Aber auf der anderen Seite weiß sie, dass das natürlich für mich eine ganz wesentliche Sache ist. Ne?
Ja.
Also Kreuzworträtsel lesen auf der Couch wäre nicht so meins jetzt. Ne?
Kreuzworträtsel lesen ist auch schön.
Ja. Oder raten, ja.
Nee, lösen wollte
ich. Ja, lesen ist klar. Wunderbar, ja. Aber das Lösen, ja. Nein, aber, nee, das wäre nicht mal, ja doch, es gibt schon Freizeit. Also wir waren gerade jetzt am Montag, waren beim Deutschen Theater, haben wir uns die Zofen angesehen, dann gucken wir uns jetzt an.
Ist das Freizeit oder ist das wieder Inspiration?
Nee, das ist und, jetzt gar nicht Inspiration. Ja, das war wirklich Freizeit und da gucke ich mir die Kollegen an. Klar, guckst du anders immer, guckst anders. Wobei ich sagen muss,
kannst
auch diesmal konnte ich sagen, Mensch, der Pantelejew hat das richtig gut inszeniert. Ne? Mhm. Weil sonst sitzt natürlich auch immer als, ne, als der Regisseur oder was oder auch der Schauspielkollege da.
Ja.
Wobei ich aber, ich kann aber auch dann, wenn ich dann irgendwo in eine Operette gehe, kann ich mich freuen wie Bolle, ja. Weil, wo ja so, wie, du guckst Operette an, ja, ist doch wunderbar. Mhm. Und die Leute sind toll gewesen und so. Ich muss ja nicht immer sagen, Schwergewicht ist. Ich finde, Heiner Müller ist für mich eines der Vorbilder, aber es muss ja nicht immer,
immer
verkommenes Ufer sein oder sowas. Also das, nein. Und jetzt Ende September gehen wir noch ins Schlossbacktheater. Das ist eine Produktion des Berliner Ensembles, die Kleinbürgerhochzeit von Brecht.
Mhm.
Und da sind wir, ja, das, also dann. Was ich jetzt gerne immer noch mache, ist ja mit meinen eigenen Liedern und Texten auftreten.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch ein Freund der satirischen Verse.
Ja, ja.
Also das, genau, ja. Das muss nicht immer schwer sein. Aber wobei, es kann auch durch die Hintertür dann mal pieken.
Ja, natürlich.
Aber
klar. Man hat auch mal schmunzeln. Und nicht so wenig, ja. Ne? Das kann, kann schon sein, ja. Ja, ja, ich habe so, hab ja sowas jetzt, also ich habe ja aus einem meiner Programme hier, habe ich ja was hier noch vorbereitet, einen Text, Blaustrümpfchen.
Ja.
Weil das ist, das kann ich dann gerne vorlesen, weil ich denke, dass das kann das. Ich weiß nur, dass wenn ich das mache in meinen Abenden, dass das immer mit großem Vergnügen aufgenommen wird. Ne?
Mhm.
Ansonsten, ja, das, also diese Sachen ist so ein bisschen jetzt in den Hintergrund getreten mit dem selber Auftreten. Aber wobei ich jetzt Folgendes gemacht habe und noch wieder machen werde, wenn ich jetzt Lesungen habe, teilweise, dann singe ich auch, sagen wir mal, 5 oder 6 Lieder von mir.
Ja.
So entweder vorher oder nachher, um einfach den Leuten auch die andere Strecke nochmal vorzustellen.
Weißt ja. Du, du meinst Lesungen, machst du auch Lesungen von Hörbüchern, quasi, die du einsprichst und
nein.
Um dann das
nur,
machst
nur,
du nicht
das für befreundete Kollegen. Nee, das nee. Machen nur, das mache ich nur, ich mache nur. Ich lese nur aus meinen eigenen Büchern, also in meinen Romanen.
In live
quasi. Ja, ja, Publikums. Live. Und aus Fionas Feen habe ich vor Kindern schon gelesen, ne? Wo ich dann den Feenspruch habe ich vertont, den singen wir dann zusammen und so, weißt du, das macht viel Spaß. Kinder sind ja ein tolles Publikum.
Mhm.
Ja. Also das
besten ist, Kritiker, ne?
Ja.
Du merkst auch, was funktioniert oder nicht.
Sag mal, wieso ist denn der da so? Sei still. Ja, so ist immer. So würde dann. Ja, ja, ist schon sehr schön. Das macht schon viel Spaß. Ja. Ja, du.
Ja, du hast einen Vers dabei. Das ist ja mal ein längerer Vers. Ne?
Das ist ein längerer Vers. Aber ich glaube, du, wenn wir jetzt noch 7 oder 8 Minuten haben.
Ja, haben wir auf jeden Fall.
Ich muss das jetzt einfach noch mal machen. Gut. So, dann will ich mal gucken. Also es geht um Folgendes.
Ja.
Das wirst du ja gleich auch hören dann. Ein junger Mitarbeiter des Rundfunks wird von seinem Redakteur erstmal zusammengestaucht, ne? Weil der irgendwie ihm was vorgelegt hat und der sagt, also ich muss dich noch was fragen, sag mal, auf dem iPhone kann ich ja auch Sachen hören, ne? So, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Band habe, oder muss es immer ein iPod sein?
Ah, okay. Fragst du mich das gerade?
Ja, ja.
Achso, ja, nee, klar, auf dem iPhone kannst du das auch.
Nee, das wollte ich genau. Sagen. Ich habe nämlich iPhone geschrieben und ich dachte, das wird da.
Ja, ja, nee, alles klar.
Ja, wunderbar.
Alles du hast gut. Auch eine
Musik-App. Nein, nein, Musik-App das war jetzt keine polemische
Frage. Ich dachte gerade, weil du noch.
Nein, ja. Party 2. Nein, okay. Überhaupt nicht. So, also, jetzt der Redakteur, ne?
Ja.
Globig. Eine zeitgemäße Kindersendung, habe ich gesagt. Zeitgemäß. Und Sie kommen mit einem uralten Märchen der Brüder Grimm? Schon der Titel Rotkäppchen, merken Sie sich. Jede Form des Wortes Rot schlägt die Einschaltquote tot. Und wer kann sich heute noch irgendwas unter einem Käppchen vorstellen? Also finden Sie was Neues. Vielleicht auch was Englisches, dann versteht sie jeder. Und das mit der alten einsamen Frau in der Waldhütte geht natürlich auch nicht. Wozu haben wir eine Pflegeversicherung? Und aus dem Wolf sollten Sie vielleicht einen sprechenden Hund machen. Und endlich, glaube ich, ist es nicht günstig, eine Geschichte gleich mit einem Schluss zu erzählen. Unsere Kleinen sind so an Serien gewöhnt, an Fortsetzungen, dass wir uns nicht darüber hinwegsetzen sollten. Ach ja, und die anderen Märchen sollten Sie vielleicht auch noch etwas entstauben. Sie haben da völlig freie Hand. Sie können schreiben, was Ihnen einfällt. Nutzen Sie Ihre Chance. Die Märchenerzähler, lieber Globig, sind auch heute noch auf allen Gebieten erfolgreich. Globig also fängt an, was er sich da gedacht hat.
Mhm.
Es war einmal ein Mädchen, das am liebsten die Strümpfe trug, die es aus der Werbung kannte, in der es ja hieß, mit dem Strumpf von Calvin Groß geht die Party richtig los. Und weil die Strümpfe von blauer Farbe waren, nannten sie alle nur das Blaustrümpfchen und manche, die besonders cool waren, auch Blue Stocking. Eines Tages sollte Blaustrümpfchen die Großmutter besuchen, die in der Seniorenresidenz Waldblick am Stadtpark wohnte, am Ende der Lindenstraße. Die alleinerziehende Mutter hatte dem Mädchen seinen Westpack-Rucksack gepackt und erklärte Blaustrümpfchen zum dritten Mal, hier ist ein tiefgefrorener Kuchen aus dem Supermarkt, wo es all die schönen Sachen gibt und eine Flasche stillen Wassers aus der Quelle, aus der die Welt trinkt. Nimm beides mit, aber sag Oma, dass der Kuchen erst auftauen muss, sonst liegt er ihr wieder schwer im Magen. Ach ja, hier sind noch Magnesiumtabletten gegen Omas Wadenkrämpfe, Prost und blaue Äbtissengeist, damit sie schlafen kann und etwas gegen Verstopfung. Und sag ihr, dass Abführmittel kein anderes Wort für Handschellen ist. Und lies ihr die Packungsbeilage vor, damit sie nicht wieder alles durcheinander bringt. Und erinnere sie noch einmal, dass man Zäpfchen nicht schluckt, sondern, na, du weißt schon. Unterwegs läufst du nicht erst wieder zu deinen Freunden Hennes und Mauritz, die dir jedes Mal eines von ihren T-Shirts aufschwatzen wollen, sondern am besten gleich durch den Stadtwald, aber lass dich von niemandem ansprechen. Okay, sagte Blaustrümpfchen, nahm sein iPhone, setzte die Kopfhörer auf und machte sich mit den Geschenken auf den Weg. Im Stadtwald entdeckte es eine frisch lackierte rötliche Bank, auf deren Lehne stand, dieser Bank können Sie trauen. Aber traf das auch auf den deutschen Schäferhund zu, der da mit geschlossenen Augen hingestreckt lag, sodass das Mädchen zuerst glaubte, er sei tot. Als Blaustrümpfchen auf ihn zutrat, öffnete der Hund aber blinzelnd ein Auge und fragte gähnend, »Hi, Blaustrümpfchen, wo soll's denn hingehen?« Blaustrümpfchen hörte nichts, weil in ihren Kopfhörern gerade so richtig die Post abging. Also bellte der sprechende Hund noch einmal, diesmal lauter, »Hey, Blue Stocking, where are you going?« Das half. Blaustrümpfchen stoppte die Musik und zögerte, denn es dachte an die Warnung der Mutter, aber die traf sicher nicht für den sprechenden deutschen Schäferhund zu, der durch die frische Farbe eine lustige, rötliche Schnauze hatte. Also antwortete sie, »Zu meiner Oma in die Seniorenresidenz Waldblick.«
»Wow, in die Nobelschuppen der Geißendörfer Stiftung ist ja geil, aber nicht mal ein paar blühende Stängel von kleinen Blaustrumpfengel, da wird die Alte aber abkotzen.«
»Scheiße«, dachte Blaustrümpfchen und sagte laut, »Ach du lieber Hund, die habe ich ja total vergessen.« Das sprechende Tier winkte mit der Vorderpfote ab.
»No problem. Da vorne an der Ecke gibt's ein Sonderangebot mit geilen Gladiolen. 5 Minuten Umweg und Omi ist happy.«
»Wie gut ich den Hund verstehen kann«, dachte Blaustrümpfchen. »Er kennt sogar meinen Namen, obwohl ich noch gar nicht berühmt bin und auch Dieter Bohlen mich noch nicht kennt. Und wie nett der ist, wie in einem Zeichentrickfilm. Wie heißt du?« fragte sie ihn.
»Meine Freunde nennen mich Lupi Dupi«, antwortete er, während er mit dem Schwanz wedelte und sie mit seinen perlweißen Zähnen angrinste.
Der clevere Lupidupi wusste, dass nur Leute mit Knete im Waldblick am Ende der Lindenstraße wohnten, denn es war eine sehr private und sehr exklusive Seniorenresidenz.
»See you later«, sagte er,
wedelte noch einmal mit seinem Schwanz und verschwand dann singend in Richtung Lindenstraße. Und was er sang, hätte Blaustrümpfchen verdächtig erscheinen müssen.
»Liegt die Oma, er ist im Koma, machen Urlaub wie in Roma.«
Aber in Blue Stockings Ohren hämmerte gerade eine Boygroup. Das poppige Mädchen landete kurz darauf mit den schon etwas geschrumpften geilen Gladiolen und einem superheißen HM-T-Shirt mit der Aufschrift »Pop me if you can« in der Nobelresidenz an. Auf dem Gang begegnete ihr der sympathische Masseur Hannibal, der super männlich aussah und ein paar kleine Lämmer an der Leine führte, die schweigend hinter ihm hertrotteten. Er winkte und rief ihr freundlich zu,
»Ich wusste gar nicht, dass du einen so heißen Hund hast. Der sah ja fast aus wie ein Wolf. Ich wollte ihn erst gar nicht hereinlassen, aber er hat deinen Namen gekläfft und kannte sogar deine Großmutter.«
Blaustrümpfchen nickte wie in Gedanken und tanzte den Gang entlang, denn es hörte in den Kopfhörern gerade einen Justin Bieber-Song und deshalb verstand es gar nicht, was der Masseur gesagt hatte. Die Tür des Zimmers, in dem die Großmutter wohnte, war nur angelehnt. Blaustrümpfchen sah auf das Bett und eine Gänsehaut lief ihr über den Rücken. Es traute seinen Augen kaum. Lag da nicht? Und dann hörte es einen schrecklichen Schrei und der kam nicht aus den Kopfhörern. Wen oder was hat Blaustrümpfchen in dem Bett gesehen? Wer hat da geschrien? Wo ist der sprechende Schäferhund geblieben? War es wirklich nur ein Hund? Oder vielleicht The German Werewolf? Oder ist Lupidupi vielleicht der Name eines schnüffelnden Undercover-Hundes, weil die Oma eine dunkle Vergangenheit hat? Oder ist er sogar ein verzauberter Popstar?
Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von Blaustrümpfchen. Ihr erinnert euch, gut gelaunt näherte sich Blaustrümpfchen dem Apartment der Großmutter, die es immer ganz cool Grandma nannte. Die Tür des Zimmers, in dem Grandma wohnte, war nur angelehnt. Eine Gänsehaut lief ihm über den Rücken. Es traute seinen Augen kaum. Lag da nicht? Und dann hörte es einen schrecklichen Schrei, und der kam nicht aus den Kopfhörern, sondern aus dem Mund der Oma. Und die lag nicht im Bett, sondern darunter. Und Dupi-Dupi versuchte sie mit seinen perlweißen Zähnen hervorzuzerren, während die alte Frau immer wieder in einem seltsamen Akzent kreischte. Pfui, aus, widersetz dich nicht. Du bist ein rein rassiger deutscher Schäferhund. Also verlange ich Gehorsam. Platz, sag ich. Blaustrümpfchen stand kurz wie erstarrt, aber dann erinnerte es sich an all die Kung-Fu-Filme, die es gesehen hatte, und mit einem Kampfschrei gab es der Bestie die Kante. Die wollte sich gerade auf unsere tapfere Kung-Fu-Kämpferin stürzen, als die Oma plötzlich eine 08 unter dem Bett hervorholte. Da sich die Pistole aber in ihrem Nachthemd verklemmte, war es nur ein Schuss in den Ofen, der in der Ecke stand. »Warum kommt Hannibal nicht?« dachte Blaustrümpfchen. »Ein reitender Prinz, Indiana Jones oder wenigstens Till Schweiger.« Aber gerade als ich das Biest auf die Schöne stürzen wollte, stand plötzlich Harry Stotter in der Tür, holte etwas aus der Hose, das aussah wie ein Zauberstab, und verwandelte den sprechenden Lupi-Dupi in ein schweigendes rosa Kaninchen. »Wow, das war knapp, Alice«, stammelte Harry. Blaustrümpfchen war verwirrt. War es im falschen Film? Wenn Harry es wenigstens Hermine genannt hätte. Als Bluestocking noch nachdachte, stürzten 7 Geißlein herein, die ja vorhin wie Lämmer ausgesehen hatten, und sangen immer wieder, »Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot!« Wahrscheinlich hatten sie den übrigen Text vergessen. Endlich erschien der Masseur Hannibal auf der Bildfläche, steckte die 7 kleinen Sänger in einen Sack und sagte, »Entschuldigung, aber der Zauberdrache muss gefüttert werden.« »Was für ein Zauberdrache?« fragte das blaustrümpfige Kind. »Das ist eine unendliche Geschichte«, erwiderte Hannibal lächelnd. »See you later!« Bluestocking sah sich irritiert um. Harry Stotter war verschwunden und mit ihm das rosa Kaninchen. »Ach, wäre das schön, wenn jetzt ein Wunder geschehen würde und ich wieder bei H&M wäre, da kenne ich mich wenigstens aus«, dachte Blaustrümpfchen. Die alte Frau saß im Nachthemd auf dem Bett, hatte sich die Decke über den Kopf gezogen und sang mit brüchiger Stimme, »Ich weiß, es wird einmal eine Wunder geschehen, und dann werden 1000 Wünsche wahr.« Den halben tiefgefrorenen Kuchen hatte sie schon in sich hineingestopft. »Nein«, schrie Blaustrümpfchen, »nicht wieder den kalten Kuchen.« Da steckte ein gemütlicher Bär seine Nase ins Zimmer und fragte, »Ich höre Kuchen und sehe einen Picknickkorb. Kriege ich auch was ab?« »Kommt nicht in Frage, Schnorribär«, keifte die Großmutter. »Jedes Mal frisst er meinen Kuchen auf und mir lässt er nur den Prost- und Blau-Äbtissengeist und ein paar Gummibärchen.«
»Ist die Oma blau, macht sie gleich Radau«, sang der Bär und trottete aus dem Zimmer.
»Ich glaube, ich muss jetzt mal ein Machtwort sprechen«, dachte Blaustrümpfchen. »Also, Grandma, wenn du nicht augenblicklich Frieden gibst, dann sage ich Hannibal, dass er deine Zähne verstecken soll und dich nicht mehr mit dem Schwuppdiwupp-Treppenlift in den Speisesaal fahren lässt. Bei dieser ganzen Zauberei, Schießerei, Tanzerei, Singerei wird man ja ganz meschugge.« »Wo hast du dieses Wort her?«, kreischte die Nobeloma. »Jetzt reicht es«, schrie Bluestocking. Da fiel die Zimmertür aus den Angeln und das Mädchen stotterte nur noch, »Ach du Schreck!« »Wer fällt da mit der Tür in Großmutters Zimmer? Warum schreckte die Oma bei dem Wort Meschugge so zusammen? Ist Lupi-Dupi ein rosa Kaninchen forever? Und wer steckt hinter all den seltsamen Vorgängen in der Residenz Waldblick? Ihr dürft also gespannt sein auf die nächste Folge von Blaustrümpfchen.« Fortsetzung. Ihr erinnert euch. Mit einem Riesenkrach fiel die Tür des Zimmers der Großmutter aus den Angeln und Blaustrümpfchen stotterte nur, »Ach du Schreck!« Denn wer da ins Zimmer polterte, war der blaue Riese mit dem Trichterohr und den Basedow-Augen. »Was machst du denn hier?«, fragte Blaustrümpfchen erstaunt. »Warum bist du hier und nicht in Hollywood?«
»Bin schon auf dem Wege«, antwortete der große Blaue. »Ich wollte nur noch Cinderella und Snow White abholen. Dann fliegen wir gemeinsam auf den Spielberg, gleich in der Neverland. Den Zauberdrachen hat Hannibal ja schon gefüttert. Bye-bye, Bluestocking. And don't forget, always look on the bright side of life. Padam, 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 padam.«
»Warte auf mich«, hörte ein rosa Kaninchen mit einer Stimme, die eher an einen Wolf erinnerte. »Schluss mit dem ewigen Englisch«, schrie die Großmutter. »Das heißt Aschenbrödel und Schneewittchen. Da drehen sich die Grimms ja am Grabe herum. Wenn ich gewusst hätte, was hier in der Geißendörfer Stiftung los ist, hätte ich mich lieber im Seniorenheim Zauberberg eingemietet. Da ist der Mann doch ein Mann.« Durch das laute Geschrei wurden noch andere Bewohner des Seniorenheims aufmerksam.
Eine Nachbartür zum Zimmer der Großmutter öffnete sich mit quietschendem Schwung und eine herbstlich faltige Dame mit roten, hochhackigen Schuhen und aschgrauem Haar rief empört: »Bei diesem Lärm komme ich immer wieder beim Erbsenzählen durcheinander, seit mir Herr Hannibal meine Tauben weggenommen hat, angeblich für einen guten Zweck.« »Wow«, platzte Blaustrümpfchen heraus, »Sie haben ja geile Schuhe an. Sind die echt aus Italien oder aus China? Und wie klein die sind. Ob die mir passen würden?«
»Du kannst dir ja die Zehen abhacken«, entgegnete die verstaubte, faltige Spitz.
»Ist ja mega. Sie sind aus dem Märchen, die immer um Mitternacht abhaut. Da würden Sie in der Disco aber alt aussehen, weil erst nach 0 Uhr richtig was Fun angesagt ist.« Blaustrümpfchen grinste anzüglich. Plötzlich öffnete sich knarrend eine Tür am Ende des Ganges und eine uralte Frau steckte ihren Kopf heraus.
»Hat jemand zufällig einen Prinzen gesehen?« fragte sie mit brüchiger Stimme. »Und was ist hier überhaupt los?«
»Du lieber Himmel«, stöhnte die Großmutter, »die ist ja noch viel älter als ich, dass sie sowas hier überhaupt noch aufnehmen. Sie scheinen ja wohl alles zu verschlafen, wohl zu viel Baldri-Trara genommen.«
»Verzeihen Sie, Fräulein, Frau, Fräulein«, stotterte Blaustrümpfchen. »Du kannst mich ruhig Dornröschen nennen.«
»Sleeping Beauty«, rief Blaustrümpfchen begeistert. »Dann ist es ja kein Wunder, dass Sie alles verschlafen haben.«
»Geht das schon wieder mit den fremdländischen Sprachen los, Blaustrümpfchen?«
donnerte die Großmutter und fügte dann hinzu. »Am besten schlafen Sie weiter, meine staubige Trockenrose, denn Prinzen sind heutzutage rar geworden und die sind entweder durch Inzest verblödet oder nehmen sich ein Röschen, das 90 Jahre jünger ist und noch keine Dornen hat.«
»Es ist mir aber versprochen worden in einem Märchentext«, widersprach das betagte Dornröschen.
»Wer noch an Märchen glaubt, sollte aber auch das Kleingedruckte lesen«, ertönte plötzlich eine metallisch klingende Stimme, und die gehörte dem maskulinen Monsieur Hannibal, der eine maßgeschneiderte, blutige Schürze trug.
»Ja, wie schnell ist das Leben vermiest, wenn man die Packungsbeilage nicht liest«, triumphierte die Großmutter.
»Genau«, mischte sich da ein riesiger Zopf ein, an dem ein ältliches Mädchen hing. »Mir hat man ein Turmzimmer versprochen, und jetzt wohne ich im Erdgeschoss und weiß nicht, wohin mit meinen Haaren.«
»Alte Zöpfe sollte man abschneiden«, unterbrach sie Hannibal.
»Aber woran kann sich dann mein rettender Prinz hochziehen?« entgegnete die greinende Greisin.
»Eine an den Haaren herbeigezogene Liebschaft taugt sowieso nichts, Fräulein Rapunzel. Heute braucht es keinen Zopf, sondern einen goldenen Topf. Denn in dieser schnöden Welt brauchen selbst Prinzen Geld.«
»Wenn hier ein Prinz auftaucht, dann küsst er mich und wühlt nicht in fremden Haaren«,
unterbrach die welke Rose mit ihrem Schlafzimmerblick, die behauptete, Dornröschen zu sein.
»Ich fürchte, meine Liebe, da hätten Sie früher aufstehen müssen. Jetzt bleibt Ihnen nur noch der Trost aus der Flasche. Blaustrümpfchen, wo ist der Prost- und Blau-Äbtissengeist?« fragte die Großmutter.
»Den hat das rosa Kaninchen mitgenommen, als es noch Lupidupi hieß«, stotterte das Mädchen.
»Jetzt klauen schon die Tiere«, empörte sich die Großmutter. »Aber alle tun so, als wären sie unschuldige Lämmchen.«
»Apropos Hannibal«, rief Blaustrümpchen aufgeregt, »wo hast du eigentlich deine Lämmer?« Hannibal seufzte ganz tief. »Die haben einem guten Zweck gedient, denn das Leben ist wirklich belämmert. Und jetzt gehen Sie bitte alle wieder auf Ihre Zimmer. Am heutigen Abend rechnen wir nicht mehr mit sprechenden Hunden, rosa Kaninchen oder reitenden Prinzen. Übrigens, morgen sind Sie alle von dem Herrn aus Zimmer 7 eingeladen. Das ist der, der auszog, das Gruseln zu lernen. Ich bin sicher, wenn er Sie sieht, ist er am Ziel seiner Reise.«
»Ach ja, Oma Blaustrumpf, Schusswaffen sind an der Rezeption abzugeben. Wir sind hier nicht in Trumphausen.«
Tja, liebe Zuhörer, das kann noch nicht das Ende sein. Warum hat das rosa Kaninchen eine Wolfsstimme? Und warum verschwand Harry Stotter ohne ein weiteres Wort? Wer wird wohl noch zur Feier von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen, erscheinen? Und ist die Großmutter wirklich die Großmutter von Blaustrümpfchen? Oder ist sie aus einem anderen Märchen geflohen? Das und noch viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Blaustrümpfchen.
Wow, das ist ja ein ganzes Feuerwerk von Referenzen.
Kann ich sagen, ja.
Wow.
Ja. Das muss ja aber dann noch ein bisschen höher gehen, aber weißt du, so, dann so ein bisschen verrückter werden dann. Ne? So.
Ja. Naja. Und hast du daran noch weitergeschrieben?
Die wollen immer die Leute, dass ich noch weiterschreibe, aber da habe ich jetzt gedacht, nee, jetzt.
Ja, hast du selber angefangen, dass du dir die Witze machst über,
ja, na klar.
Wir sind alle seriensüchtig und brauchen einen Cliffhanger und das erfahren wir in der nächsten Folge.
Ja, na klar. Nee, aber ich muss mal gucken, ja. Nee, ich habe ja auch noch andere Märchen neu erzählt. Also Märchen vom Froschkönig oder Hase und Schweineigel und so und alles. Ja, ja. Naja, wie gesagt.
Also keine T-Shirts aufschwatzen lassen von Hennes und Maurits.
Nein, richtig, ja.
Einfach direkt durch den Park. Ja.
Und auch nicht mit der Aufschrift Pop me if you can.
Sehr schön.
Ja.
Das nächste Mal vielleicht nicht Justin Bieber.
Nee, okay. Du, ist mir so egal jetzt. Also, weil ich musste nur.
Nee, natürlich passt das. Ich dachte nur für den Verlauf der Geschichte, wenn sie jetzt keine Musik gehört hätte.
Ja. Nee, vorher hatte ich dann immer. Vorher, wie hieß es dann von Michael Jackson? I'm bad, weißt du so? Yeah, dieses,
you know I'm bad.
Ja, ja. Aber naja, da ich ja ein bisschen nah außen vor bin, was inzwischen diese ganze neue Musik anlangt, mein Sohn weiß das ja immer alles, aber da bin ich ein bisschen außen vor. Ja, und das, aber das ist soll auch gut sein, so, ne?
Aber hörst du denn, also jetzt, wenn wir schon noch bei Freizeit sind, hörst du für dich auch nochmal Lieder, Macher, Musik?
Ja, das mache ich ja nicht. Naja, ich höre schon. Nee, höre Musik, höre ich schon. Ja. Ja, also zum Beispiel, ich liebe natürlich auch Lieder von Reinhard May, das ist schon klar. Aber auch so, wenn es wirklich politische Liedermacher sind, die sind ja rar. Weißt du? Heute ist ja immer alles, was als Comedian läuft, das ist ja ist mir im Grunde zu viel. Also erstmal. Man fehlt mir oft so eine poetische Idee. Dann bin ich immer so ein bisschen wehmütig, weil wenn so meine Vorbilder Tucholsky, Kästner oder Heine und so, das hatte wirklich immer, da war noch was dahinter, weißt du? Also ganz kurz eingedampft und das hatte aber dann so viel. Weißt du, wenn es bei Tucholsky heißt, deutsches Ideal hinter einem Schalter zu sitzen, deutsches Schicksal vor einem Schalter zu stehen, dann erzählt das Welten mit diesen wenigen Zeilen. Ne?
Ja, das stimmt. Und du warst auch immer dafür gut, zu rezitieren in den Pausen, während wir aufgenommen haben.
Hast du
immer irgendwas rausgehauen, das ist schön.
Nein, ich finde Karl Kraus zum Beispiel ist auch so wunderbar. Also dann, das sind so schöne Sachen. Also. Oder wenn ich so schön da so aus hier Nestreu, ne? Wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf. Finde ich einen so wunderbar. Das ist so herrlich.
Das ist wunderbar, ja.
Nee, das.
Dafür hast du einen Speicher, ne? Dass so Sachen bleiben hängen bei dir.
Dann, ich habe teilweise noch Textzeilen von 1967, 68 vom Nationaltheater Weimar im Kopf.
Ist das anstrengend manchmal?
Nee, gar nicht. Aber ich weiß zum Beispiel immer noch die ersten Sätze, die ich auf der großen Bühne gesagt habe im Faust 2, das weiß ich immer noch. Also, wie heißt es da? Gleich hinter deiner Mantelschleppe, gleich hinter deiner Mantelschleppe stürzt er zusammen auf der Treppe. Man trug ihn weg, das Fettgewicht, tot oder trunken, weiß man nicht. Sogleich mit wunderbarer Schnelle und so weiter kommt so weiter. Also Mephisto kommt an den Hof anstelle des alten Hofnarren. Ne? So. Mhm. Und da, 1200 Leute sitzen im Theater und das kommt immer näher. Das musste nämlich klapp, klapp, klapp gehen, weißt du? Das ging so durch den ganzen Hof so. Und dann bist du immer, jetzt kommen gleich die Zeilen und dann hast du dir fast in die Hosen gemacht, vor Angst, ja.
Timing, ja.
Oh Mann, und vor allen Dingen dich nicht versprechen, ja.
Ja.
Ja, und dann gab es immer so Sachen, bei My Fair Lady hat dann der Harry Kupfer noch inszeniert. Und dann war der Schauspieler, da war da am Anfang so eine Sequenz, wo dann die Leute aus den verschiedensten Teilen Londons kommen. Ne? Und dann sagte
der... Grün zu Rühlen? Nee, das ist doch auch...
Nee, das ist ja alles Grün zu Grün zu machen, aber nein. Ja. So, und dann hieß es, sag ich mal jetzt immer, und ihr kommt aus Harrogate oder und sowas. Und dann sagte der aber nicht, ihr kommt aus Harrogate, sondern er sagte, und ihr kommt aus Methamber Health Room. Und dann musstest du aber sagen, ich komme nicht aus Methamber, weißt du?
Ja.
Und dann hast du irgendwann gesagt, nochmal, legst du mich nicht rein. Und dann habe ich noch, nee, ich komme nicht aus diesem Stadtteil. So. Weißt du, so. Und dann guckte dich der Schauspieler an und machte dann, grinst du dann nur, okay.
Aber das ist auch schön, wenn der Text so sicher ist, dass man auch noch irgendwie damit
ja, klar,
in der Echtzeit spielen kann und
improvisieren
kann und ohne dass alles auseinanderfällt.
Ja, na klar.
Oder?
Na klar, wenn das dann mehrmals ist, dann gewöhnst du dich dran, ne? Aber dann, ja, klar.
Also eine Verunsicherung ist ja auch fies, wenn du so einen Kollegen damit reinreitest.
Naja, natürlich, klar. Der hat sich da kaputt gelacht drüber, ja. War ein sehr guter Schauspieler, ob der noch lebt. Das ist ja mal die Geschichte, jetzt weißt du, da musst du ja mal überlegen, ob die überhaupt noch leben. Aber es war schon eine sehr schräge Gemeinschaft da an diesem Nationaltheater Weimar. Das war irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, da war die DDR war da total vorbeigegangen an denen. Also ich meine nicht die Inszenierung und so was, aber das Publikum und so, das war alles ganz komisch. Also das war, ja, aber war schon eine richtig tolle Schule da. Oh Gott. Da war so dann My Fair Lady, ne?
Ja.
Und dann sagte der immer, ging dann immer rum, natürlich als Anekdote vom Besucherbüro. Naja, heute hat da einer angerufen vom Lande, der sagte, ich hätte gerne 4 Karten für Mein Pferd Lady. So, das ist so weit. Und dann sagte die, ja, sie meinen Mein Pferd Lady. Ja, habe ich doch gesagt.
Ja, natürlich. Ja, von dir weiß ich auch noch, das ist immer so schön mit der Birnbaum B oder der Bappelbaum B.
Das hat ein Kombinatone von Literatur. Der war deutsch.
Herrlich. Ja. Bis heute ist das noch drin bei denen. Auch bei den jüngeren Leuten, dass die diese B, P, D, T Schwäche will ich es gar nicht nennen, sondern
Mundart, Eigenart. Ja, die Dialekt-Eigenart. Na klar, ja, eine Dialekt-Eigenart.
Trüben, trüb, ja.
Ja, nee, doch mal. Wir hatten einen Dozenten zum Beispiel, in Theatergeschichte an der Theaterhochschule, Hoffmeier, Dr. Hoffmeier, der war Sachse. Und dann sagte er, also ging es um Meiningen und den Herzog, der da diese Reisen mit der Theatertruppe gemacht hat. Und er bekleidete den Herzog auf seinen Reisen. Und dann haben wir gesagt, ja bitte, wieso war der Schneider? Weil er statt begleitete. Er bekleidete den Herzog auf seinen Reisen.
Ja, sehr schön.
Das sind so die kleinen Witze, die man sich dann immer wieder erzählt. Schauspieler haben so diese Angewohnheit, die erzählen immer wieder die alten Geschichten. Und wenn er so immer... Weißt du noch?
Ja.
Die Schwierigkeit ist, der Schauspieler ist, wenn er nicht im Film gespielt hat oder so, zum Beispiel, der Schauspieler ist als einer der wenigen schöpferischen Menschen, der sein Ergebnis seiner Arbeit nicht vorzeigen kann, außer im Moment der Vorstellung.
Ja. Und das ist aber auch was ganz Besonderes, weil es sich, weil das theoretisch auch die Chance ist, sich wirklich im Hier und Jetzt auszurichten.
Ja, natürlich. Ne? Und aber das bedeutet natürlich, dass ständig immer Anekdoten erzählt werden aus dieser Audio.
Ja.
Guck mal, der Komponist hat seine Noten, der Schriftsteller hat seins, der Maler hat seine Bilder.
Wobei, es gibt ja auch Aufzeichnungen. Es gibt ja auch durchaus
jetzt gibt es auch schon länger. Ja, aber ich meine jetzt auf der Bühne, ne, diese Geschichte. Das ist vorbei. Und wenn du es verkackt hast, hast du es verkackt.
Ja.
Und dann,
aber es interessiert dann auch keiner mehr, weil es in 5 Tagen jemand vergessen hat.
Oder? Ja. Ne? Und wenn es und manchmal, merken die Leute es nicht mal, wenn da irgendwas gesagt wird. Ne?
Das sowieso auch noch.
Also das musst du es nur mit dem... Ja.
Einfach in der Rolle bleiben.
Ja.
Ne?
Ja.
Wenn da meine Zeile fehlt,
woher? Mit der großen Bustour der Überzeugung dann.
Genau.
Und dann Schwachsinn. Und die Leute merken das nicht mal. Wobei ich muss dir sagen, der Benewitz, dieser tolle Regisseur, der hat immer gesagt, du merkst sofort, wenn auf der Bühne der Schauspieler einen Text sagt, den er nicht verstanden hat. Also zum Beispiel haben wir Brecht gespielt, Eduard II., danach Marlow. Du, da war ein Schauspieler, der hat zwar den Text, tolle Texte, weißt du, von der Art des Aufbaus der Sprache. Oder hast gemerkt, der wusste nicht, was er sagt.
Hm.
Das merkst du.
Kommt nicht rüber, meinst du?
Nee, das ist hohl.
Hm. Das finde ich aber auch manchmal so bei in Anführungsstrichen älterer Dichtkunst, Theater, total schwer für mich heutzutage. Ich meine, ich habe das schon noch in der Schule und sowas besprochen und gelesen und war auch mal in ein paar Inszenierungen. Aber das wirklich Emotionale, weil es so stilisiert ist und für uns heutzutage so gekünstelt ist, also auch Fausttexte jetzt oder sowas, wo du natürlich, also du kriegst auch auf der körperlichen Ebene, kriegst du eine Dramatik mit. Aber über die Sprache habe ich dann manchmal, also fehlt mir dann das Direkte. So, weil es so, und das kann ich total nachvollziehen.
Wobei, wenn du den Text so an dich heranziehst und ihn wirklich zu deinem eigenen machst, dann ist das, ich weiß noch, wir haben gespielt, ich habe den Märkischen Eulenspiegel geklauert, habe ich dramatisiert. Und da haben wir eine Vorstellung gespielt in, wie heißt das, Wittstock.
Mhm.
So wunderschön, war so wie zu Zeiten Molières. Wir hatten eine tolle Bühne, die ist von einer Schillertheaterwerkstatt gebaut worden. So Holz, weißt du, wie früher auf den Jahrmarktsplätzen. So, dann Hintergrund war ein See, die Sonne ging so langsam unter und so. Schön. Und da kamen dann Leute in der Pause und sagten, das war ein Riesen, das ganze Stück ist in Versen geschrieben.
Mhm.
Also teilweise in Blankversen, also nicht reimend, und teilweise in Knittelversen reimend, die Zwischenspiele. Und da kamen Leute und sagten, wissen Sie, was das Erstaunliche ist? Man merkt bei ihren Texten gar nicht, dass die in Versen sind.
Ja.
Weil die Schauspieler das so an sich herangezogen haben, und das war ein völlig normaler Dialog.
Ja. Nicht ist in diese Gefahr, immer, in diesen Leierton zu fallen oder in diesen Rhythmus.
Ist natürlich aber immer auch eine Unterstützung für den Schauspieler, wenn du natürlich weißt du, dich auf so einen Vers setzen kannst.
Ne? Natürlich, klar, weil also Rhythmus prägt sich, also kenne ich von mir, viel besser ein und auch ein Reim, also natürlich, das bleibt besser hängen.
Ja, naja. Ja, das ist schon, naja. Gut, Elias.
Ja, gut, Reinhard.
Oh Mann.
Musst du los? Nein.
Nein, ich muss nicht los. Nee, alles gut, wie es ist.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Reinhard, ich danke dir.
Ja, Mensch, ich bedanke mich. Ja.
Sehr, sehr, sehr schön.
Right.
Yeah. Ich mach mal aus.
Ja, mach das mal. Mach mal aus.
Das war Reinhard Kunert und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.